Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 38 von Ready for Review. Wie immer mit der leicht kränkelnden, aber immer noch kämpfenden Sandra. Hallo Sandra.
Hallo Daniel. Ja, ich musste mich kurz hier vor ein paar Sekunden noch die Nase schneusen und mit dem Kommentar nicht, dass ich mit der Erkältung eingefangen habe. Und schon bin ich die kränkelnde Sandra.
Ja, also jetzt alle heute ein bisschen Mitleid mit der Sandra und du darfst jetzt dann nach
der Folge. Härtetest kommt morgen früh. Wenn ich morgen früh zum Sport gehen kann, dann ist alles in Ordnung.
Das stimmt natürlich. Ja. Gut, wir haben heute den 15. Dezember. Zumindest ich warte immer noch gespannt auf ein gewisses Release, das noch nicht da ist. Wir sind ein bisschen drüber, aber alles noch im grünen Bereich.
Ja. Aber hör mal, Daniel, das ist doch in guter alter Software-Development-Manier. Hast du jemals gesehen, dass ein Software-Developer seinen Release-Termin hält?
Das stimmt natürlich. Das stimmt. Auf der anderen Seite habe ich letztens erst an einem Freitag was released, sogar was Großes, und es hat einfach geklappt. Also.
Nein.
Doch, war einfach. Es war. Entweder war es verdammtes Glück oder es war einfach so gut vorbereitet, dass es einfach klappen musste.
Naja, also bei dir, Dani, würde ich eher auf Glück tippen.
Das ist der Neid, ne? Das ist der Neid, ja. Wenn man nur montags releasen darf, ja.
Ich weiß gar nicht, wann wir überhaupt releasen. Ich drücke mich immer vor diesen Release-Runden. Ich glaube, die releasen mal mittwochs nachts.
Ach so. Ja.
Aber ich sage immer, ich bin die Externe. Ich arbeite nicht nach 20 Uhr.
Ach, so macht ihr das. Ja gut, es hängt ein bisschen natürlich dann, also, ja. Wir haben CI/CD, da hat man dann einfach gemerged und,
Ja, ihr macht das richtig.
Ja. Deshalb können wir auch...
Also, nein, das ist halt, wenn halt in kleinen Schritten und das einmal durchgetestet ist, dann funktioniert das halt auch.
Ja.
Also, alles gut. Nein. Daniel, da hast du mal was hier gelernt von mir.
Wie, dass man nur mittwochs nachts releasen soll?
Nein. Dass man auch Freitag releasen kann, wenn man es einfach drauf hat.
Na, also ich würde einfach sagen, es ist immer eine Sache der Vorbereitung. Und wir haben das eine Woche quasi getestet. Und es wäre sehr komisch gewesen, wenn es nicht geklappt hätte. Also dann wäre es an jedem anderen Tag auch gescheitert. Und... Ja, so ist es gut durchgelaufen und ja.
Ja, dann würde ich sagen, Gratulation zum erfolgreichen Freitagsrelease.
Ja, genau, das ist jetzt auch nochmal so auf der Bucketlist, wobei ich habe auch vorher schon freitags released, also ich habe das ignoriert, dass man freitags nicht releasen soll. Was ich nicht machen würde, ist freitags nachmittags releasen, das ist so, da ist mir mein Wochenende zu heilig.
Ja. Ja, sag mal so. Aber wie gesagt, wenn man die Stages vorher das Rechtproduktion hat, dann gebe ich dir recht, was soll dann schief gehen?
Ja, eben. Also, genau. Also das ist ja wieder mal so ein typisches Argument für CI/CD. Wenn du das also so gewohnt bist, dass du halt auch mehrfach am Tag releasen kannst, ohne großen Schmerz, ohne große Probleme, das macht, das erhöht die Gewissheit und der Output wird einfach besser.
Das ist wohl wahr.
So.
Ja, Daniel,
ja.
Dann, also für uns, also das wissen die Zuhörer gar nicht, für uns ist das eigentlich die letzte Folge für dieses Jahr, ne?
Zu 99,9, ach nee, wir haben den anderen Termin abgesagt, also der nächste Termin, da sind wir sicher, dass, dass es nicht klappen kann und ja, für uns ist es jetzt die letzte Folge des Jahres, also wir sind am 15. Dezember und wenn alles normal läuft, schneide ich die Folge, die ihr jetzt schon gehört habt, morgen. Oh Gott, immer wenn ich sowas vorher gesagt habe, ist es schiefgegangen danach.
Ja, ich wollte gerade sagen, du sag doch sowas nicht.
Ja, wäre aber auch okay, weil dann hätte ich morgen auch was anderes zu tun. Aber ja, also wir sind noch vor Weihnachten, aber wir sind schon in der Zwischen-den-Jahren-Folge mit euch. Deshalb nur ein ganz bisschen Weihnachten heute.
Ja, und wenn ihr jetzt einen Jahresrückblick vermisst, den bekommt ihr diesmal nicht, sondern den haben wir gesagt, den machen wir im neuen Jahr.
Ja, gezwungenermaßen.
Ja, gut. Und das Schöne ist, wie sich viele gewünscht haben, wir sind dann wieder auch im Rhythmus drin, Das heißt, wir veröffentlichen dann die Folge auch kurz nach der Aufnahme.
Genau, weil wir selber gemerkt haben, wenn man so viele Wochen dazwischen hat, dann ist das mit der Aktualität so ein bisschen blöd und ja, wir schauen mal wieder, wie wir das machen. Aber das hängt ja sowieso, mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Aber es geht weiter, das haben wir schon mal vereinbart. Und
Also zumindest im Vertrag steht, dass es weitergeht.
genau, ansonsten muss die Sandra eine ziemlich hohe Vertragsstrafe an mich zahlen.
Naja, Daniel, diesmal wird sicher mir scheitern.
Ja, trotzdem, hast du das Kleingedruckte nicht gelesen.
Nein, nein, nein. Also, ich glaube, du hast das Kleingedruckte nicht gelesen.
Ich hab's geschrieben.
Na? Ja, dann hast du meine Korrekturen danach noch nicht gegen gelesen. Ja. Ja, man sollte die Verträge nicht schon unterschrieben geben.
Da seht ihr mal, wie
Ja,
mit der
sehr
Sandra
schön.
muss man aufpassen, wenn man Verträge macht, ne? Also kommen wir denn
Ich
hier
bin da
heute rein?
knallhart.
Knallhart hier, weißt du, kriegst einen nach dem anderen, kriegst du hier verbraten, ne? Nur, ja.
Ich
Aber
bin heute ein bisschen Krawallstimmung, Entschuldigung.
ich merk's, ich bekomm's hier ab, weißt du, ja. Aber
Ja, passend zu Weihnachten.
Krawallstimmung an Weihnachten? Nein.
Ja, also ich in Spoiler-Alarm für Konsumspalte, da kann es richtig knallig werden.
Sekunde, ich muss mal gerade zur Konsumsspalte.
Ich
Ja,
sag nur
ja.
letzte Karte.
Letzte Karte. Ach, das ja. Da bin ich mal gespannt, ob wir da einer Meinung sind oder unterschiedlicher Meinung. Das wolltest du eben nicht aus dir raus
Ja, ich habe
locken
nur andere
lassen.
Leute zitiert. Ach Scheiße, ich sehe gerade. Oh, dann muss ich gleich bei Sandra lernt kochen improvisieren. Ich habe mein Kochbuch gerade nicht dabei. Na gut, egal.
Aber
So.
es ist doch wieder ein Rezept. Ja.
Ja, da habe ich aber trotzdem nicht dabei. Egal, mache ich hier Improving. Ja, kommen wir zu Hausmitteilungen.
Genau, denn wir haben in der vorletzten Folge darüber sinniert, ob wir auf der richtigen Mastodon-Instanz sind. Und da hat der liebe Oliver geantwortet und ja, dass er fand, dass wir da richtig aufgehoben sind, beziehungsweise er fand es schwierig zu entscheiden, ne, wenn ich jetzt mal gerade die Nachricht aufmache.
Ja.
Ja, also wir verlinken ja die Nachricht von ihm. Ich verstehe es mal so, der Oliver, schönen Gruß übrigens nach Koblenz, der ist eher der Typ, der Leuten folgt und der sich weniger die Timelines anguckt und dann hier sogar fast egal, auf welcher Instanz wir sind, solange er uns folgt. Anders ist es natürlich für Leute, die sich so die großen Timelines angucken und darüber mit Leuten in Kontakt treten.
Aber diese Meinung teilten aber auch Matthias und Lehauge auf Discord, dass solange man die lokalen Timeline ignoriert, dann ist man eigentlich auf der richtigen Instanz. Vor allem, das wäre eigentlich richtig schwierig. Sollten wir auf eine JavaScript-Instanz wechseln oder auf eine Koch-Instanz oder auf eine Java-Instanz, ne?
Eigene Instanz.
Also, liebe Zuhörer, ihr solltet mal unsere Orga-Spalte mal sehen im Meistertask. Man muss schon scrollen.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, woran das liegt. Ja. Ja, hier, da. Also ich weiß, wer die meisten Sachen da eingetragen hat, ja.
Ja, du als guter Product Owner.
Nee, ich war das nicht. Also heute ist wirklich die ganze Zeit, egal was ich sage, sofort kommt von der Sandra wieder einer, kriegt wieder einen ab. Unfassbar hier. Ja.
Nochmal so, nochmal so. Ja, ich lasse heute alles raus, was so. Nein. Ich verspreche mich zu bessern.
Nur falls mal die Frage da ist, wer der Nette ist und wer der nicht so Nette ist, ne? Wisst ihr Bescheid. Also sind wir auf der richtigen Mastodon-Instanz. Wir wissen es nicht, aber wir bleiben erstmal da.
Also zumindest für mich persönlich fühlt sich jetzt Podcast.social ganz gut an. Und ich fühle mich vom Feedback bestätigt.
Aber
Der
gut, die
Daniel ist noch
Community hat
Skrubbel,
auch
aber.
immer recht und der Community verdanken wir Sandra lernt kochen, auch im nächsten Jahr. Auch wenn die Spalte langsam dünn wird, aber wir werden ja sehen. Also,
hör mal, wir haben Weihnachten vor der Tür. Und ich, wie gesagt, ich bin, also wenn ich wetten sollte, was ich dieses Jahr zu Weihnachten kriege von Axel, ich glaube, das ist ein Kochbuch.
Ja, dass ich das schon quasi bei euch unter den Weihnachtsbaum schaffe, das ist ja...
Ja.
Ja, und
Daniel,
ist
du
sogar
bist
schon,
hier Omni.
Ja.
Du bist omnipräsent hier.
Und sogar ein Rezept von mir hat es in die Spalte geschafft, ja. Also von daher.
Ja. Und wurde sogar von Axel abgesegnet.
Ja, ist ja auch, das ist aber auch saulecker.
Ja. Ja. Ah, ja. Aber das erfahrt ihr in 1, 2, 3, 4,
in
5 Folgen.
Ja, 5 Folgen ist früher, aber.
Ja.
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 Gut, und Sandra, du hast einen neuen Vortrag, den du mir nicht vor der Folge sagen wolltest. Was machst du?
Ja, ich habe am Dienstag, also heute vor 2 Tagen, einen neuen Vortrag released. Nennt sich Raus aus der Wartungshölle, zumindest ein bisschen. Und in guter alter Sandra-Manier ist der Vortrag halbe Stunde vom Sprechen halt fertig geworden. Das sind die Momente, wo ich mir denke, ja Sandra, du bist schon langsam die Alte. Wenn du eine halbe Stunde vom Vortrag ist, den neuen Vortrag fertig machst. Und ja, worum geht es? Also es geht dann darum, dass ich die gängigsten Wartungsfragen halt stelle. Und viele Wartungsaufgaben macht man halt nicht gerne, weil langweilig oder halt nicht so wichtig. Und da habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich das halt mit Tool-Unterstützung vielleicht so ein bisschen vollautomatisiere oder zumindest einen Teil automatisieren kann. Und wie ich das organisatorisch halt lösen kann oder wie ich mir halt Methoden aneigne, die mir das ein bisschen halt erleichtern. Und es ist jetzt ein wilder Blumenstrauß geworden, wo es darum geht, so ein bisschen Entscheidungshistorie, also dass ich empfehle, ADRs zu schreiben, auch wenn man gar nichts hat, dass man dann irgendwann trotzdem mal anfängt, mal die Entscheidung zu dokumentieren. Nur weil man das in der Vergangenheit gemacht hat, heißt das nicht, dass man das jetzt auch nicht mehr machen braucht. Wie man Code-Migration macht, wie man die Dependencies aktualisiert hält, dass man überhaupt, wie man rausfindet, welche Abhängigkeiten man halt im Projekt hat, bis hin zu, was muss ich tun oder wie erleichtere ich halt das Onboarding von neuen Entwicklern. Also, wie gesagt, ein bunter Blumenstrauß.
Okay, ja, ist ja auch wichtig. Also spannend. Was ist da so an Tools so dabei? Was kannst du so sagen?
Also einmal sowas wie Open Rewrite. Das hilft halt mir bei einer Code-Migration oder allgemein, wie ich Code-Styling halt durchsetzen kann. Und das basiert eigentlich auf einer relativ alten Methode, nämlich auf AST. Also Abstract Structured Trees, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
Syntax, oder?
Und da gibt es halt von der Community schon mittlerweile recht viele Rezepte, sodass sowas wie Migration von Spring Boot 1 auf Spring Boot 2 ich fast komplett automatisieren kann. Klar, ich bin gezwungen, da nochmal durch den Code zu gehen, aber so die gängigsten Pattern löst halt das der Automat für mich. Oder so ein anderer Klassiker wäre J4 auf J5 zu migrieren. Gibt es nicht nur für die Java-Welt, sondern auch, ich meine, JavaScript ist auch mit dabei. Oder so halt Deployment-Skripte, da habe ich auch Rezepte schon gesehen, wie ich dann, wenn ich Kubernetes-Deskriptoren habe oder Helm-Charts, die auf einer alten Version sind und ich dann auf eine neue Version migrieren möchte.
Ach so, weil ich kannte da bis jetzt immer so Code-Mod für solche Sachen.
Ah, das kannte ich zum Beispiel noch nicht. Ja,
das ist von Facebook, wenn man größere Codebases refactoren oder umschreiben möchte. Und zum Beispiel die React-Leute bieten so Code-Mods an, wenn man von der einen Major auf die nächste möchte. Also nicht, dass das unglaublich viel wäre, wenn die viele Änderungen haben. Daher kannte ich das. Dann sagen die so, hey, wenn du jetzt eine normale Anwendung hast, lässt du das Ding drüber laufen und danach bist du auch mit der neuen Major-Version kompatibel.
Ja, das ist sehr cool. Also das scheint das... Also ich kannte das aus der Java-Welt noch nicht und deswegen war das für mich so ein Opener.
Wann hat das eigentlich diese JavaScript-Welt geschafft, was Tooling angeht, die Java-Welt so hinten dran zu lassen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war das Zeitalter, wo ihr alle 2 Wochen ein neues Tool rausgehauen habt und dann wieder irgendwann mal den Überblick verloren habt.
Nee, und wir
Weil
haben
ihr
es
so was gesagt habt.
automatisiert. Also eigentlich haben wir es genau richtig gemacht. Wir haben ja gesagt, ui, alle 2 Wochen neues Tool. Ja, dann müssen wir auch migrieren
Ja,
können.
ne. Naja, auf jeden Fall, ja.
Ich habe aber eine andere Theorie, warum wir das haben, wenn ich das Thema jetzt einfach mal hier
Warum?
reinbringen kann. Ich glaube, in der JavaScript-Welt ist es viel üblicher, auch mal auf andere Programmiersprachen oder andere Toolings zuzugreifen, als in der Java-Welt. Also in der Java-Welt, jetzt bin ich total plakativ, du darfst mich gerne gleich hauen, aber
Ja,
ich habe ja
ist so
einen
gut.
gut. In der Java-Welt neigt man dazu, alles mit Java zu machen. Jedes Build-Tool,
Das
alles ist in
stimmt.
Java geschrieben. Und in der JavaScript-Welt neigt man dazu, es auch in anderen Sprachen zu machen. Also die moderneren Build-Tools, die wir so nutzen, die basieren auf Rust. Ja, oder auf Go. Das heißt, man ist sich nicht zu fein, in Anführungszeichen, auch mal Dinge aus einer anderen Welt zu holen, wenn sie einfach schneller und besser sind. Und verbessert dadurch das eigene Ökosystem. Ist jetzt mal so meine steile These, um in alter Ready-for-Review-Manier mal die Hausmitteilungen zur e Explosion zu bringen.
Gesprengt.
Ja.
Bum. Naja, meine Antithese wäre halt, dass vielleicht JavaScript so schlecht ist, dass sie halt auf andere Ökosysteme zurückgreifen muss, ne? Stille.
Da fehlen mir ja fast die Worte bei so schwachen Argumenten. Uiuiui.
Nein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum das liegt.
Also ich glaube ganz
Vielleicht vor.
ehrlich, also ich gehe jetzt nicht ganz auf das Argument ein, ne, weil ich will jetzt nicht Java
Ja,
bashen oder
natürlich,
JavaScript
das war
bashen.
ja auch ein
Genau.
Scheißargument. Das war halt so, wenn man auf die Stille was sagen muss.
Genau, alles gut. Ich glaube aber, dass du insofern recht hast, dass JavaScript einfach für manche Sachen gar nicht so gut ist, weil zum Beispiel, wenn du Sachen parallelisieren kannst, das kann ein JavaScript halt einfach per Design nicht. Das ist nicht vorgesehen, ja. Und es kann das so ein bisschen simulieren, aber so richtig parallelisieren, wie du das zum Beispiel mit Rust kannst, ja, oder moderneren anderen Sprachen, geht nicht. Und ja, dann ist es ja nur logisch zu sagen, hey, warum muss ich denn den Compiler für meinen TypeScript-Code hier in JavaScript schreiben, wenn ich ihn in Rust, Go oder C oder keine Ahnung, welche hippen Sprache viel besser schreiben kann und ich profitiere davon, weil das Ökosystem besser ist, weil wenn du so siehst, wie die Developer Experience da ist, wenn du zum Beispiel in JavaScript arbeitest, wo Watchtasks beim Test normalerweise, sage ich jetzt mal, ne, schneller starten und die ganze Zeit sich im Hintergrund aktualisieren, wo du die Prettier und sowas seit Jahren hast, um zum Beispiel deinen Code auf einem Format zu halten, was in der Java-Welt, zumindest dem Teil, den ich davon kannte oder kenne, immer noch zu wilden Kriegen in Teams führen kann, wenn der eine bestimmte Zeilenlängen haben will. Und also
Falsch.
Spaces wollen wir ja gar nicht mal erwähnen, ne? Und da hast du einfach ein Tool, das das für dich einmal löst. Bei Prettier ist, glaube ich, sogar in JavaScript geschrieben, das weiß ich gerade gar nicht. Ist vielleicht einfach eine andere Mentalität. Ich glaube aber, dass es dem Ökosystem besser tut und du dadurch das bessere Tooling bekommst.
Naja, zumindest seid ihr experimentierfreudiger und dadurch halt kommen aber auch so Nachteile halt. Ich meine, wer redet heute noch von Grunt, ja? Was ich weiß, dass zum Beispiel vor 10 Jahren das Tooling war ein Task Runner, was man unbedingt in der JavaScript-Welt halt einsetzen muss. Also das ist halt immer eine Abwägungssache. Also wir haben halt Build-Tools, die schon seit 20 Jahren halt existieren. Kann man sagen, das ist auch schlecht. Und auf der anderen Seite ist es halt auch getrieben, was halt Unternehmen halt hergeben. Es gibt immer noch Unternehmen halt, die noch in Java 8 halt gefangen sind, ne? Warum auch immer. Also, das ist halt. Also ich kann eine Argumentation verstehen. Ich sehe dabei auch in der Langsamkeit aber auch Vorteile, ne? Also es ist halt auch an vielen Stellen halt auch stabiler. Und würde halt Java halt komplett Kacke sein, würde es auch nicht 20 Jahre sein und nicht so verbreitet sein. Was ist aber, ich weiß jetzt nicht, also wie es in JavaScript ist, aber wenn ich jetzt ein 10 Jahre altes Projekt auschecke, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich das noch mit einem aktuellen JDK halt entsprechend noch komplett bekomme.
Da bin ich mir bei JavaScript aber auch relativ sicher, weil das alles, wenn es JavaScript ist, einfach im Browser läuft und die Browser-Engines ja genau das können. Also ich lasse auch das stabiler nicht gelten. Ich würde sagen, das sind immer noch diese Nachwehen davon, dass es in JavaScript sehr viel Bewegung gibt oder gab. Also früher war es wirklich extrem viel, jetzt ist es ein bisschen überschaubarer geworden. Also du kannst mit gewissen Toolings und Programmiersprachen oder auch Frameworks schon seit Jahren stabil arbeiten, ja. Das ist stabil, das läuft einfach, ne? Dass da neues Tooling dazukommt, weil Leute neue Ideen haben, ist ja eigentlich was Positives. Und ich würde sagen, zum Beispiel bei den Build-Toolings, du kannst ja denselben Code verwenden. Also ob ich jetzt mit Webpack das mache oder mit Vite oder ESBuild oder Rollup, ist erstmal egal. Die nehmen alle denselben Code und die verarbeiten den halt anders und womöglich schneller. Das heißt, in einer idealen Welt, und ich habe die selber noch nicht so oft gesehen, könntest du das Build-Tooling einfach austauschen, wenn du feststellst, oh, das neue Tooling ist viel besser, aber ich habe mich an Standards gehalten, das kann ich jetzt halt wieder machen. Von
Ja,
daher.
also mit Build-Toolings austauschen, da muss ich sagen, ja, also da gebe ich dir recht, ich habe es auch nie gesehen, dass man ohne Schmerzen Build-Tooling halt austauscht. Also ich hatte mal ein Beispiel, wo ich ein Open-Source-Software auf JavaScript-Basis, also Node.js-Basis halt ausgecheckt, NPM, und da passte, und das ist war ein Jahr alt, war gut gepflegt von den Packagen, und dann war das halt NPM, da hieß es ja NPM, und dann kannst du das zusammenbauen, und da stellte sich heraus, dass die Packages halt, warum auch immer, unter bestimmten Linux-Versionen dann nicht mehr liefen, ja. Das war also, wo ich mir gedacht hatte, okay, bin ich wieder hier in der Package-Hülle halt. Also das sind so Momente, wo ich das Gefühl habe, ja, Java ist an vielen Stellen vielleicht eingestoppt, aber da kriege ich halt das, also da habe ich, also das meine ich mit Stabilität, also ich habe da die, also zumindest wird mir das Gefühl vermittelt, dass ich da stabiler unterwegs bin.
Ja, ich muss weiter widersprechen. Ich glaub's nicht. Also, das ist. Also, klar, wenn ein Projekt scheiße zusammengebaut ist, weil die Konfiguration nicht gut geschrieben wurde. Vielleicht ist das mit NPM einfacher, das weiß ich jetzt nicht, aber. Es ist trotzdem so, ein schlecht konfiguriertes Projekt ist in jeder Programmiersprache, in jedem Ökosystem doof. Weil du es nicht einfach so zum Laufen bekommst, ne? Und. Ich würde sagen, dass das bei JavaScript per se erstmal nicht so ist, weil die Sprache ja auch schon ein paar Jährchen älter ist. Und nur weil ich in der Programmiersprache ein schlechtes Beispiel produzieren kann, ist ja die Programmiersprache oder das Ökosystem ja nicht schlecht.
Natürlich nicht. Die Frage ist halt, das ist jetzt auch nur eine Einschätzung. Die Frage ist halt, wie oft man darüber stolpert, ne? Und da ist natürlich halt auch, dass du in deiner Bubble unterwegs bist, ich in meiner Bubble unterwegs bin, und dann wir immer urteilen über die kurzen Ausflüge, die wir mal in ein anderes Ökosystem machen.
Ja, genau, das ist nämlich genau das Problem, weil ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass ich irgendein Java Open Source Projekt runterlade und es nicht zum Laufen bekomme, weil da vielleicht was nicht richtig dokumentiert ist oder eine Kleinigkeit bei mir im System falsch ist. Und dann sage ich auch, oh, was ist denn das für ein Rotz, der läuft ja gar nicht mehr. Wo du dann drauf gucken würdest und sagen würdest, ach, warte mal eine Sekunde, das ist doch hier klar, wenn die Datei da ist, dann heißt das das und das und dann ist das ganz einfach, hier läuft, ja. Das gehört da auf jeden Fall mit rein. Ich wollte mich jetzt nur dagegen wehren, gegen diese Instabilität, weil die lasse ich momentan einfach nicht mehr gelten. Dafür wird es in viel zu vielen Fällen produktiv eingesetzt und auch gut eingesetzt. Und du kannst heutzutage in diesem Ökosystem Tooling auswählen, das stabil ist, das erprobt ist und das aktiv weiterentwickelt wird. Also da sehe ich nicht die Herausforderung. Wie gesagt, um nochmal zu dem eigentlichen Ding zu kommen. Ich glaube, dass der Unterschied halt ist, dass man anderen Systemen, Ökosystemen offener gegenüber ist, ne? Und es nicht versucht, nochmal selber zu machen. Vielleicht auch, weil es nicht geht, ne? Also das ist vielleicht der, muss man ja halt auch ganz zu dazu sagen, dass mit Java kann ich halt auch alles machen. Aber das wäre für mich so der Unterschied da jetzt gerade.
Puh, da habe ich mir noch mal die Kurve hier gekriegt.
Ja, ich muss ja hier immer ausgleichen, ja.
Ja, sicher.
Ja, natürlich, ja.
Erstmal hier die Diskussion anfangen und dann
Ja, aber ich
versuchen,
habe
als
dasselbe
Schlichter
gesagt wie am
aufzutreten.
Anfang, ne? Also ich bin, also es ist halt einfach eine andere, ist ja auch interessant, ist ja auch spannend und es öffnet dir halt einfach bei der Entwicklung nochmal andere Türen, die Möglichkeit haben, andere Tools zu haben. Also, jetzt wirst du mir was
Die
aufzählen
Frage ist
können, aber
halt,
was nimmst du denn,
ja.
wenn du mit Maven und Gradle nicht zufrieden bist?
Und?
Genau, dann bist du glücklich.
Nein.
Ja.
Nee, Quatsch. Aber sag mal so, es gibt noch andere Tooling. Ach, wie heißt das von Apache? Facebook hat auch nochmal ein eigenes Java-Build-Tool gebaut. Also du hast schon die Auswahl, die sind halt noch nicht so weit verbreitet, ne? Ja, jetzt komme ich auf den Namen nicht, ist wieder super. Ich reiche das aber nach. Notiz an die Zukunft, Sandra. Also ich weiß, dass es von Apache und von Facebook auch noch Alternativ-Build-Tools für Java-Projekte gibt.
Die schreiben wir dann einfach in die Shownotes.
Genau, die schreiben wir nochmal in die Shownotes. Aber ich gebe zu, die meistverbreiteten sind halt Maven, Gradle, dann kommt Arndt und dann der Rest. Aber die Frage ist, da brauche ich so eine große Auswahl an Build-Tools, ne?
Brauche ich eine große Auswahl an Programmiersprachen? Brauche ich
Doch,
aber eine
auch eine
große
berechtigte
Auswahl an
Frage.
Linux-Distributionen oder
Das ist auch eine
Betriebssystemen?
berechtigte Frage.
Ja,
Ja.
und es gibt ja anscheinend einen Markt dafür.
Ja, aber es
Und
kann auch, manchmal ist es auch so, weil die Leute einfach Bock haben, irgendwas auszuprobieren, ja?
ja gut, aber
Und
das
ist
halt
halt
dann
mein
schafft es
Best.
das ja nicht parallel in mehreren Produkten produktiv eingesetzt zu werden. Also da würde ich sagen.
Aber Fakt ist halt, jedes Ökosystem bringt sein eigenes Build-Tool mit. Und es ist ja, also mir ist noch nicht untergekommen, dass es halt ein Build-Tool ist, das über mehrere Ökosysteme geht.
Ja, aber willst du das? Also warum solltest du das wollen? Dass dein Frontend und dein Backend-Code durch selbe Build-Tool laufen? Ich weiß, ja, aber mehr Menschen versuchen das immer mit Maven, aber das ist ja nicht gut.
Nein, keine Ahnung, weil man, also ich wüsste es auch nicht, aber ich käme jetzt auch niemals dazu. Also, das ist halt, gut, das ist wieder meine Java-Bubble, aber ich wäre nie mal auf die Idee gekommen, in Go jetzt ein Build-Tool für Java zu schreiben.
Ja.
Aber warum sollte ich das tun?
Naja, weil du dir irgendwas davon versprichst. Also, warum machen sie es in der JavaScript-Welt? Weil es schneller ist als die anderen Tools. Und zwar erheblich schneller. Ja, also es geht auch meistens um Compiler, nicht um Build-Tools unbedingt, ne? Sondern um die
Ja.
Compiler. Und ja, wenn ich das merke, dass
Ja,
mein.
gut, der Compiler, da muss ich sagen, das JDK hat ja auch Anteile an C, ne? Also wenn du jetzt auf Compiler-Ebene gehst.
Stimmt, ja, stimmt.
Also dann, also auf Build-Tool-Ebene ist mir das jetzt nicht bekannt. Dass wir abseits von Java oder JDK-Sprachen was haben. Aber wenn du jetzt wirklich auf die Ebene Compiler gehst, dann haben wir auch C-Teile, weil wir da mit C dann schneller sind als mit reinen Java.
Ja. Jetzt kommen wir das. Jetzt gerade bekomme ich so diesen Bumerang zurück, dass ich ein Thema angefangen habe und wir jetzt so in die Details reingehen, dass ich sonst anfangen müsste, parallel zu googeln.
Ja, alles gut. Naja. Naja, ist aber so. Auf Build-Tool-Ebene, also auf so eine, also auf Build-Tool-Ebene hätte ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht ein Problem, was ich jetzt mit Go oder Rust hätte lösen können, was mir halt Java nicht gibt. Aber auf der Compile-Ebene, da haben wir auch C im Unterbau. Na, ich höre jemanden tippen. Diesmal
Was?
bin
Ich
ich
habe echt
nicht ich.
leise getippt. Ich habe echt leise getippt.
Also, das ist jetzt kein Zug, keine Maus von Sandra oder Tastatur, das ist jetzt der Daniel, der jetzt
Ausnahmsweise
mal
mal.
schnell sein erweitertes Gehirn benutzt.
Ja, sonst bin ich so leise mit dem mit dem Tippen jedes Mal.
Ja, aber mir merkt, dieses Thema ist so emotional geladen, dass ich da nicht mal leise
Nee,
mittippen
nee, ich,
kann.
eigentlich gucke ich nur, weil ich wissen will, was ich da erzählt habe und ob das Unsinn ist. Aber ja, so schnell finde ich das jetzt auch alles nicht zusammen, was ich gerne finden würde. Deshalb ist das auch okay. Ja.
Also okay, wir fassen zusammen, auch Java-Welt guckt sie sich bei den anderen Programmiersprachenökosystemen nach, um schneller zu werden.
Und auch Daniel tippt ab und zu mal, aber seltener als Sandra.
Na, ich benutze ja nur die Maus. Meine Klicks sind immer nur von der Maus.
Stimmt, ja. Da habe ich ein Trackpad, da bin ich groß im Vorteil.
Ja, Cheater.
Ja. Gewusst wie, ne?
Ja, es ist in Ordnung. Bist halt schlauer als ich.
Na, das weiß ich nicht.
So, liebe Freunde. Auch wenn. Wir
Falls
machen
jemand
trotzdem nächstes
zuhört,
Jahr
ja.
weiter. Genau, wir machen trotzdem nächstes Jahr weiter.
Aber dann ist die Sandra leider nicht mehr dabei. Der Quatsch.
Genau, Daniel hat sich hier eine andere Sandra gesucht.
Ich habe,
Alles gut.
ich lade einfach deine Oma ein.
Aber sie heißt nicht Sandra.
Aber Sandras Oma, das fällt auch nicht auf.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, gut. Okay, alles gut. Was wäre das Leben ohne Kontroverse?
Genau, kommen wir zu Family IT Support.
So, wir wurden gefragt, was mit Klingeling ist. Und ich kann hier eine Ankündigung machen. Meine Familie arbeitet sehr stark an Staffel 2. Denn meine Schwiegermutter hat sich jetzt eine neue Klingel mit Kamera gewünscht. Und Axis Kommentar dazu, sondern damit kennst du dich doch aus.
Ja, stimmt ja auch.
Und genau. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht einfach ob nicht ein neuer Spion die Sache nicht auch tun würde. Naja, wie ist es darauf gekommen? Der Nachbar wollte dir das auch quatschen. Und ich habe aber auch hier gesagt, ich bin raus aus dem Thema. Ihr könnt gerne da so etwas installieren. Ich werde das aber nicht supporten. Und zum Hintergrund, also meine Oma ist ja richtig IT-affin, aber meine Schwiegermutter, die kriegt das nicht mal mit dem Handy hin. Und da bin ich jetzt gewillt, wie sie jetzt mit dieser Kamera und Smart Home da was das werden soll. Von
Boah,
daher.
freue ich mich da drauf. Ey, vielleicht sollten wir so Specials machen, wo wir das alles zusammenschneiden. Und dann so eine Dokumentation, wo wir die Beteiligten nochmal zu Wort kommen lassen. Also ich finde, das ist Staffel 2. Ja, wartet nur darauf, dass Netflix einsteigt hier und die Produktionskosten übernimmt.
Ja. Naja, auf jeden Fall wird das jetzt heiß diskutiert, ob das jetzt installiert wird oder nicht. Deswegen, also Staffel 2, also der Vertrag für Staffel 2 ist noch nicht unterschrieben, aber zumindest laufen die ersten Gespräche.
Und eigentlich, das ist nicht abgesprochen, also kannst du mir gleich widersprechen, ist das auch doch die Chance für die Hörer. Also wer da eine vernünftige Klingellösung kennt, ja, könnte quasi jetzt noch in Staffel 2 vorkommen, weil vielleicht überzeugt dich das ja und wird dann bei der Schwiegermutter eingebaut.
Genau, das ist auf jeden Fall möglich.
Was sind denn
Also,
die
ihr habt auf jeden Fall noch
Anforderungen?
was Zeit.
Was sind die Anforderungen eigentlich wieder?
Ja, man soll sehen können, wenn jemand draußen ist. Und das Geile ist, also ich bin ja froh, dass Axel diesen Podcast nicht hört, die Argumente, die Axel gebracht hat, warum was meine Oma nicht installieren sollten, zählen jetzt nicht bei seiner Mutter.
Ja, ist auch seine Mutter.
Und dann. Ja, genau. Naja, das hat mich noch ein bisschen noch mehr bestärkt, wo ich gesagt habe, ich bin da raus. Ich bin nur da nur der Klatschreporter.
Ja, ich glaube, du bist ja schon mittendrin.
Ja, wahrscheinlich, weil ich mit Axel verheiratet bin.
Ja, eben.
Naja, auf jeden Fall. Ich werde berichten, was mit der. Also, wie gesagt, wir sind in Vertragsverhandlungen. Und ob Staffel 2 rauskommt, wir werden sehen.
Was ist eigentlich aus der anderen Klingel geworden? Klappt das jetzt inzwischen alles so?
Naja, zumindest wird darüber nicht mehr geredet. Aber.
Gott. Ja.
Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Axel auch verraten hat, dass diese Klingelstory sehr hohen Zuwachs bei uns im Podcast erzeugt hat. Und da sind, waren manche wohl sehr pikiert darüber, dass sie hier Thema dieses Podcasts sind. Indirekt. Auf jeden Fall versucht man das jetzt in meiner Gegenwart das Thema nicht mehr anzusprechen.
Ja, die Kala Kolumna der Amazon-Klingeln, ja.
Genau.
Uiuiuiui. Aber du darfst bei Leuten noch Windows installieren.
Ja, und zwar mein kleiner Bruder hat sich also pünktlich, eigentlich zum Black Friday, ja, da hat sich zum Black Friday erst geholt. Da hat sich einen neuen PC-Game geholt und da sollte Windows 11 drauf. Und da hat er gesagt, sag mal, du kennst dich doch mit Computer aus. Und wie kriegt mein Windows 11 ohne CD-Laufwerk denn installiert? Und ich so, ja, mit einem USB-Stick. Ja, wie? Na gut, dann musste ich halt eine bootable USB-Stick für Windows 11 vorbereiten. Da ich ja nur Linux-Systeme habe, musste ich erstmal auf Suche gehen. Und es gibt halt ein Python-Tool. Nennt sich WoE USB NG. NG steht für Next Generation. Und das so unterstütze ich halt, also das ist halt so wie mit den, was man sonst von Linux-Systemen halt kennt, USB rein, ISO auswählen und dann formatiert ihr dann Stick halt so, wie das brauchst, um da halt dann Windows davon zu booten. Ja, die Fehlermeldungen sind auch ein bisschen verbesserungswürdig, aber ansonsten hat das wunderbar funktioniert.
Ja, cool.
Also wenn ihr mal auf ein Linux-System, ich glaube, das gibt es auch für andere. Ich glaube, für Mac gibt das halt, geht das auch. Mal in den Genuss kommt, ein Windows-Bootable USB-Stick zu kreieren, dann ist das das Tool der Wahl.
Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das. Ich hatte dasselbe Problem, als ich an meinem, ich meinen Spielerechner zusammengebaut habe.
Hast du noch ein CD-Laufwerk da?
Nein, nein. Ich habe auch irgendwie USB, aber das Tool hieß anders. Irgendwas habe ich am Mac installiert und dann. Oder hatte ich das fertig gekauft auf USB? Das kann auch sein. Keine Ahnung.
Naja, sie wollten halt 100 € nur für die Installation von Windows 11 und nicht mal Lizenzkosten dafür. Und da habe ich meinem Bruder gesagt, dass er sich das mal sparen. Vor allem, weil er einen Schlüssel hat noch von seiner Windows 10 Installation.
Ja, genau, die reicht ja dann. Also.
Ja.
Ja, das ist mir aber auch
Also
aufgefallen.
von da.
Also ich habe damals den Rechner ja selber zusammengebaut und da wollte es mir natürlich keiner installieren, aber ja, dafür kannst du viel Geld da lassen. Also wenn du so bei diesen klassischen Anbietern guckst, ja.
Also deswegen, ja. Was aber interessant war bei den Lizenzschlüssel, das ist nicht so, dass du den Lizenzschlüssel einfach da eingeben kannst. Also du kannst ihn eingeben, dann installiert er das wunderbar schön, aber dann meckert er halt, dass das nicht aktiviert ist und der Lizenzschlüssel ausgelaufen ist und dass du einen Fake-Lizenzschlüssel hast, ist die Fehlermeldung auch total für den Popo. Und da war die Lösung gewesen, bei Windows 10 halt so einen Microsoft-Account zu erstellen. Dann diese Installation dazu registrieren. Dann auf Windows 11 sich auch, also da ist man gezwungen, so einen Microsoft-Account zu erstellen. Zu sagen, ja, aktiviere. Dann sagt er, hey, aber dieser Schlüssel wird schon von einem anderen Gerät benutzt. Dann sagst du, ja, da bitte den da wieder rausnehmen. Und dann lief die Kiste. Also muss
Ja,
ich
so
sagen,
ähnlich.
von
Also ich
der.
hatte das so ähnlich auch. Also ich hatte nicht dieses inaktiver oder dass da schon ein anderer Account da ist, weil es war eine neue Lizenz. Aber ja, das mit dem Windows-Account ist mir damals auch übel aufgestoßen. Ja.
Ja. Und was ich halt do, also sag mal so, das ist nun mal ein anderes Thema, ob das jetzt schön ist mit den Accounts, das gebe ich dir zu, aber allein diese Fehlermeldung, ja, dann wird halt jemanden, der keine Ahnung hat, wird suggeriert, dass er sich hier eine Fake-Lizenz hat, ja. Und dann wird halt durch ein toller Link zum Microsoft-Shop aufgemacht, wo man sich neue Lizenzen verkaufen kann für 200 €, ja. Also deswegen, also ja.
Ja, den Preis,
Und
den
ich habe
kriegst
das
du
mal
schon
gesagt, nein, du
nicht.
kaufst das mal gar nichts. Ich guck mir das mal an.
Ja,
Naja.
ja. Also das ist aber auch, also ich finde das generell bei Windows. Ich habe letztens für einen Freund nochmal, der sich einen Rechner zusammenstellen wollte. Auch wegen Windows waren wir genau am selben Thema. Und wenn du ein bisschen googelst, findest du relativ günstige Windows-Lizenzen. Musst ein bisschen aufpassen, weil da auch viel komische Sachen unterwegs sind. Aber diese Preisunterschiede, die es da gibt, also auch wenn du bei der gleichen Version bleibst, verstehe ich nicht. Das ist sehr undurchschaubar, der Markt.
Ja, das ist halt, ja. Da machst du aber nichts, ne?
Nee, kannst du nichts machen. Und wenn du das Betriebssystem brauchst, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Rechner zum Zocken verwendet werden soll, dann.
Ja, genau, das war ein Gaming. Also ich wollte ihn auch nicht, und ich auch wenn mittlerweile viele Spiele unter Linux unterstützt werden, ich wollte mir nicht den nächsten Rechner nochmal als Support machen. Und der kam ja die letzten Jahre auch damit wunderbar zurecht, ohne dass er mich angerufen hat. Deswegen hier, Windows 11, du weißt, was du machst, und lass mich in Ruhe.
Ja, ist da auch besser für. Also ich würde jetzt auch bei meinem Spiele-PC nichts anderes drauf machen, weil das ist das Einfachste und das tut einfach. Und ja. Ist ja auch nicht mehr so, dass man es jedes Jahr neu installieren muss oder jeden Monat gefühlt.
Ja,
Das ist
zum
schon
Glück
besser
nicht.
geworden,
Zum
ja.
Glück nicht.
Sehr schön. Kommen wir zu meiner
Ja, aber
Lieblingskategorie.
zum Windows,
Und
ja, das stimmt.
ah.
Weil wenn Windows, ich hatte jetzt noch einen anderen Windows-Rechner gehabt, aber das war halt nur Updates reinspielen, weil halt auch, da hat ein Kumpel halt paar Monate lang keinen Internetanschluss gehabt. Und dann hat er wieder mal Internetanschluss gehabt und seinen Windows-PC dran gestellt, und dann wurde er erstmal mit Meldungen halt überschüttet. Und da wusste er halt auch nicht, was er machen sollte. Und hat mir gesagt: Sandra, ich habe keine Lust, was kaputt zu machen. Guck dir das bitte mal an. Ist wohl kein Thema. Und was war halt, den Rechner mal 3 Stunden lang mal laufen lassen, ein Update einspielen lassen und bei Meldungen einfach weiterklicken, ja. Aber die waren so kurios, dass jemand, der keine Ahnung davon hat, sich davon ein bisschen abgeschreckt gefühlt hat. Fand ich auch schon ein bisschen bedenklich.
Ich finde es generell, also ich, also aus eigener Erfahrung muss ich sagen, vielleicht mache ich es ja auch falsch. Du hast diese Windows-Updates, du hast diese optionalen Windows-Updates, die du wohl weglassen kannst. Du hast dann das Ding, dass alle möglichen Treiber dann nochmal eigene Software brauchen, die sich auch aktualisieren will. Und da gibt es so viel Gedöns. Ich finde das unnötig kompliziert. Also ich möchte eigentlich einfach sagen, hey, hier ist die Hardware, lieber Windows-Rechner, du kriegst schon raus, welche Teile das sind. Lad mal bitte die aktuellen Treiber. Und
Ja.
das ist leider nicht möglich. Dabei würde das Leben von so manchem Anwender, glaube ich, extrem vereinfachen.
Das glaube ich auch. Also deswegen mache ich ja bei Leuten, wo ich weiß, die wollen nur im Internet surfen, halt mittlerweile halt Linux drauf, weil dann Software Package Manager, Update, und ich muss mich drum nicht kümmern, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, ich mache bei meinen Leuten überall, die habe ich alle auf Mac konvertiert. Das läuft auch einfach, ne? Also, ja.
Ja. Ja, also da, ich glaube, bei Linux und bei Mac, da tut sich da nicht viel.
Also, das ist alles
Mach jetzt
sehr.
nicht noch diese Kiste auf.
Ja, mir reicht das 1-0 eben aus der ersten Diskussion. Ich muss jetzt nicht das zweite schießen. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie, bevor ich hier zerlegt werde. Sandra lernt kochen und es ist wieder ein Gericht, wo ich sagen würde, der Name sagt schon viel darüber aus, was es ist. Aber heute, Spoiler, ist die Freestyle-Variante.
Ja, denn ich habe mein Kochbuch gerade nicht im Blick, und ich wollte jetzt die Aufnahme nicht unterbrechen, um mein Kochbuch schnell rauszusuchen. Also, heute gibt es Nudelschinkenauflauf. Und ja, wie kriege ich das? Ja, hier wird es, ich glaube, ihr braucht Nudeln dafür, aber ich, wie ihr kennt, ja, der Daniel würde frisch gemachte Nudeln nehmen. Ich nehme da aus der Tüte. Und zwar die Fossilis. Die fülle ich halt in eine Auflaufform auf. Dann bin ich halt Kochschinken am Schneiden und dann auch am Verteilen. Manchmal, wenn ich gut drauf bin, brate ich vorher Speck und tue sie dann drauf. Dann gebe ich passierte Tomaten drauf, würze das mit Salz, Pfeffer und Kräuter eurer Wahl. Dann geriebenen Käse drüber und ab in den Ofen.
Ja. Da kann man
Und in
weniger
den
schauen.
Shownotes schreibe ich auf jeden Fall drauf, was wir beim Kochbuch drin. Aber ich meine, ich habe alles zusammen. Vielleicht Zwiebel könnte man auch reintun.
War da jetzt ein
Aber
Ei
sonst
oder
wäre das.
sowas dabei, um das irgendwie alles zu binden?
Nein. Aber da kommt, ach, wie nennt sich das?
Sahne?
Nicht Soßenbinder, sondern
Mehl?
Speisestärke.
Speisestärke.
Bisschen Speisestärke.
Okay.
Was würdest du denn reintun? Ei.
Nee, ich war jetzt nur so, ich dachte irgendwas so zum Binden oder so, dass das so ein
Ja,
bisschen
so,
länger wird.
ich meine, da kommen Speisestärke rein.
Also das Rezept findet man ja wieder auf der Webseite, wo dann alles draufsteht.
Genau.
Ich würde aber auch
Und da
hier
muss
bei
ich auch,
dem
ich hoffe.
Rezept nicht fertige Nudeln nehmen. Also nicht selbstgemachte Nudeln nehmen, weil das viel zu aufwendig ist. Und ich glaube, dass sie das auch nicht sofort. Wobei wir haben auch Lasagne schon mit selbstgemachten Nudeln gemacht. Das ging ganz gut.
Ich wollte
Also
gerade
hier
sagen,
würde es auch
Lasagne würde
aus der
wahrscheinlich sogar
Tüte.
besser funktionieren.
Lasagne ist geil mit selbstgemachten Nudeln. Man geht ja auch ein bisschen schneller gefühlt. Aber hier würde ich auch Nudeln aus der Tüte nehmen. Also.
So, aber wir müssen ja unsere Checkliste noch durchgehen. Also, wenn ihr. Also, ich bin der Meinung, dass es in der Mittagspause kochen essbar. Zumindest mache ich das gerne in der Mittagspause unter der Woche, wenn es schnell gehen soll. Vor allem, das kann man auch wunderbar vor der Mittagspause auch in den Ofen reinschieben, wenn man sowieso noch ein Meeting hockt. Deswegen, ich würde sagen, ja, ist in der Mittagspause kochen essbar. Es ist in der Büroküche auch kochbar, wenn ihr einen Backofen habt. Und aus meiner Sicht ist auch im Büro essbar.
Ist ja nichts drin, was irgendwie stark riecht oder so, ne?
Nee, genau. Und über die Skalierbarkeit zwischen nur ich und ganzes Team, ich glaube, da kann man alle Facetten, weil das halt nicht viel Aufwand ist. Das ist ein Kauschigen, ein bisschen schnibbeln, aber das war's und der Rest ist ja. Einfach Tüte auf, rein, fertig.
Sehr schön. Das war Sandra lernt kochen. Nächstes Mal kommt ein
Zum
Klassiker,
krönenden
würde ich
Abschluss
sagen.
des
Ja.
Jahres.
Nochmal was
Aber
Einfaches,
ich würde
was
mal sagen,
Schnelles.
das war so ein typisches Sandra-Gericht, oder?
Ja, das stimmt. Das
Ich
nächste
muss ja
könnte
meinen Ruf hier noch
komplexer werden. Da bin ich
gerechtfertigen.
gespannt. Also da bin ich auf nächste Folge bin ich echt gespannt, wie du das machst. Ob das eine schnelle Variante oder eine ausgefeilte Variante wird.
Naja, ich kann dir schon sagen, ich koche das nicht 5 Stunden lang.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wie im Original.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Okay, aber das erfahrt ihr in nächste Folge.
Nächstes Jahr.
Nächstes Jahr.
Sehr schön. Kommen wir zu
Oh.
den News des Monats. Und das Videotool deiner Wahl hat eine Excalibur-Integration bekommen.
Ja, Jitsi hat jetzt announced, dass man jetzt auch Whiteboards Unterstützung mit Hilfe von Excalibur halt machen kann. Und das heißt, es gibt wohl jetzt ein Plugin, wo man halt in der selbstgehosteten Instanz halt Excalibur da rein integrieren kann, sodass man halt aus einem Meeting heraus halt ein Excalibur ins Board halt aufmachen kann und dann zusammen zeichnen kann. Finde ich eine coole Sache.
Ja, Excalibur ist super. Jitsi muss ich sagen, wir haben ja ein paar Sachen jetzt auch mal über Jitsi gemacht, fand ich auch sehr angenehm. Also ich weiß jetzt nicht, wie das skaliert mit irgendwie hunderten Nutzern, aber für so zwei, drei Leute super Sache. Finde ich ein tolles
Ja,
Tool.
also es kommt drauf auf den Provider an. Also da wo wir waren, sind halt das ist eine Instanz, was bei dem Hauptentwickler von Jitsi läuft. Zum Beispiel die Cyberland, die Veranstaltung, was wir auch jetzt letztes Mal gemacht haben mit der Ladies Night, das lief auch auf Jitsi-Instanzen und das haben wir mit 30 Leuten in einer Session war das kein Problem gewesen.
Ja, sehr schön.
Also. Und zu Excalibur, in einem meiner Projekten arbeite ich halt mit Kollegen halt, mache jetzt viel Konzeptarbeit, Excalibur Link Session aufmachen und das ist halt super, um mal schnell ein paar Konzepte hinzumalen.
Nutze ich auch sehr, sehr gerne. Gut, und wir bleiben quasi in der Cloud.
Ja, so ein
Denn,
bisschen, ne?
ja, so ein bisschen, steht zumindest im Namen.
Ja.
Geht um Testcontainers. Was ist denn da passiert?
Ja, vielleicht habt ihr es mitbekommen, letztes Jahr wurde um Testcontainers herum eine eigene Firma gegründet, die Atomic Jar. Und die hat jetzt, das hat sie schon letztes Jahr oder Anf oder Mitte diesen Jahres schon mal als Beta herausgebracht, die Testcontainers Cloud. Und das wurde jetzt announced, dass jetzt alle sie mal testen können. Und die Idee ist halt, wenn du lokal kein Docker-Daemon installieren kannst, weil das ist halt Grundvoraussetzung, Testcontainers im Projekt halt einzusetzen, dann kannst du auch Testcontainers Cloud anbinden, sodass halt über die Cloud halt ein Docker-Daemon halt bereitgestellt wird, der halt deine Testcontainers-Tests halt ausführt. Ich habe es mal ausprobiert lokal und ich war positiv überrascht, wie gut sich das so halt anfühlt. Also ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich auf einmal jetzt was Großartiges installieren muss. Also klar, ich muss den Client von denen installieren. Aber meine Tests haben dann gesehen, hey, da ist ja Testcontainer Cloud, alles gut. Und dann ist hat er die Sachen halt in deren Cloud halt ausgeführt. Und das ging rasant schnell. Ja. Also deswegen, wenn ihr halt immer ständig Probleme habt mit dem Docker-Team bei sich, bei lokal, oder halt eine große Testmenge habt, das irgendwie skalieren müsst, da würde es zumindest ist ein Blick wert, mal drauf zu schauen.
Sehr schön. Wird definitiv mal
Und
ausprobiert.
du hast dich mit den TIOP-Index auseinandergesetzt.
Ja, mir ist so ein Artikel von Heise unter die Augen gekommen. Und so oft gucke ich auf den nicht drauf. Fand ich früher vielleicht spannender. Jetzt habe ich mir noch mal angeguckt, was da passiert ist und was so auf dem Programmiersprachenmarkt so los ist. Beim TIOP-Index muss man vielleicht nochmal dazu sagen, dass das ein Index ist, der nicht um die beliebteste oder beste Programmiersprache sich dreht, sondern so ein bisschen, ich sag mal, um die verbreitetste. Das heißt, die gucken auf verschiedenen Suchengines, wie das Angebot ist zu gewissen Programmiersprachen, wie viele Entwickler es da gibt, wie viele Kurse und Trainings es dazu gibt, und daraus haben die so diesen TIOP-Index berechnen die. Das kann man auch alles im Internet nachlesen. Und der ist mir in die Augen gefallen, weil Java aus den Top 3 rausgefallen ist. Es war gewachsen im letzten Jahr, auch um fast 2%, 1,7%. Die ersten drei sind aber stärker gewachsen, und das sind Python, C und C++. Die sind alle um die 4 bis 5% gewachsen. Und ja, fand ich mal ganz interessant, was da so passiert. Da wird einem, oder wird mir immer wieder bewusst, wie viele Ökosysteme es noch so parallel gibt, die man vielleicht gar nicht so im Auge hat. Ich meine, dass da JavaScript irgendwo dabei ist, ist klar. Auch PHP, aber zum Beispiel R ist auf Platz 11, was mich so ein bisschen überrascht hat. Ja, Delphi, Visual Basic sind auch noch alle gut verbreitet dabei, also finde ich immer ganz spannend. Und Rust ist drauf, auf Platz 20 inzwischen, also die sind gewachsen.
Okay. Also, dass Python Zuwachs gehalten hat, überrascht mich jetzt weniger, aber ich bin überrascht über C und C++. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass da jetzt mit Rust und Go halt die Konkurrenz größer geworden ist und das halt, oder das, also zumindest habe ich das Gefühl, dass Rust gerade auch sehr gehypt wird. Darum hätte ich gedacht, dass dann Rust halt einen höheren Zuwachs bekommen und dafür C und C++ halt weniger wird.
Ja, also das hätte ich jetzt auch gedacht, aber die wachsen weiter. Also das scheint
Okay,
weiter,
dann.
also ich lese ja jetzt auch nur die Zahlen vor, kann ich gar nicht bewerten. Ist ja auch, also wie gesagt, nicht so super aussagekräftig, aber es wird wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Systeme da geben, oder es gibt garantiert noch sehr viele Systeme in diesen Sprachen und wahrscheinlich auch immer noch Leute, die gutes Geld damit verdienen, dass sie damit arbeiten.
Ja, klar, denke ich auch.
Und mich wundert
Also
eigentlich,
wie
wenn ich
gesagt,
so
ich
darüber
möchte das auch nicht ab.
nachdenke, dass zum Beispiel Swift, was ja noch relativ jung ist, schon auf Platz 15 gesprungen ist. Das ist zwar jetzt gefallen ein bisschen, aber ja, also das ist, sagen wir mal, einfach mal interessant so zu sehen, ohne jetzt irgendwie die einzelnen Programmiersprachen zu vergleichen.
Ja. Gut, aber ich lag ja auch mit meiner Go-Einschätzung auch schon im Webbereich ja schon falsch, deswegen. Ja. Gut,
Ist
dass ich nicht
übrigens
Lotto spiele.
auch interessant, Go ist auf Platz 12, ist gestiegen von Platz 19, Rust ist auf Platz 20, gestiegen von 27. Und in meiner Bubble findet Go momentan fast gar nicht statt, dafür ganz viel Rust. Also ich finde es auch manchmal schwierig, was zu Go zu finden. Also gerade bei Mastodon habe ich es mal versucht, aber folge ich den falschen Leuten. Ist eher so eine Rust-Bubble entstanden. Und ich hatte auch zuletzt den Eindruck, dass bei Rust ein bisschen mehr Fahrt dahinter ist als bei Go, aber es scheint genau andersrum zu sein.
Ja, okay. Das ist. Ja, es bleibt spannend. Aber da merkst du halt, wir bewegen uns auch nur im Bubble, ne? Ja.
Ich meine, Platz 14, MATLAB, ja?
Oh, Mann.
Ja gut, aber
Ja,
ne,
ja.
an der
Ja,
Universität und
gut.
so.
Ist halt Statistik, ne?
Ja,
Ich glaube,
ja.
MATLAB war Statistik oder Graphen, ne?
So Statistik und so, glaube ich. Uiuiuiui. Komm, wir hören besser auf, darüber zu reden, sonst wird's ja noch peinlich. Ja.
Ja, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis, gebe ich zu.
Ja. Genau.
Ja, und apropos Rust. Du bist ja ganz tief in die Rust-Bubble eingestiegen.
Ja, genau. Ich habe es entgegen meiner ersten Vorsätze, habe ich den Advent of Code jetzt doch in Rust angefangen. Publishe das auch regelmäßig bei GitHub, meine Ergebnisse. Das ist kein schöner Code, sage ich direkt dazu. Das ist nämlich immer der jeweilige Lernstand, den ich da so hatte. Ich schreibe auch ab und zu. Ich habe eben schon Ärger bekommen, weil ich letzten Tage nicht so fleißig war. So bei Mastodon nochmal so ein Tut, was ich gelernt habe oder was ich so. Was so Themen sind, an denen ich so ein bisschen hänge. Und was mir da sehr geholfen hat, um in Rust reinzukommen, ist wirklich das Rustbook, also die offizielle Dokumentation. Das muss ich sagen, ist wirklich eine sehr, sehr gute Dokumentation, um eine Programmiersprache zu lernen. Das hat mir jetzt echt viel geholfen, gerade so die ersten Schritte. Und jetzt ist es so ein bisschen so ein paar Konzepte verinnerlichen und noch ein paar Details ein bisschen besser kennen. Aber macht Spaß. Also bin da bis jetzt ganz angetan von Rust. Und ist wie jedes Jahr bei mir, also die langjährigen Ready-for-Review-Hörer kennen das schon, dass ich da mit irgendeiner Programmiersprache wieder am Rumspielen bin, um so ein bisschen den Horizont zu erweitern. Und dieses Jahr Rust. Und ja, macht Spaß. Auch wenn ich ein paar Sachen irritierend finde, aber ja.
Na gut, das ist ja immer so. Und gibt es da große Unterschiede zu Go oder würdest du sagen, fühlt sich ähnlich an?
Also was mir jetzt mal so spontan einfällt, zwei Dinge, die schon unterschiedlich sind. Das eine ist, und jetzt ein Disclaimer dran, es kann alles falsch sein, was ich hier sage, weil ich lerne jetzt seit ein paar Wochen, wir haben den 15. Dezember Rust. Vielleicht habe ich einfach die falschen Dokumente gelesen. Momentan ist mein Stand, dass du bei Rust deine Tests in den Code, deine Implementierungsklasse reinschreibst. Und das finde ich sehr irritierend. Auf der einen Seite ist es auch manchmal ganz cool, weil du beides in einer Datei hast. Wahrscheinlich kannst du das auch trennen. Also, oder du kannst das trennen, da bin ich mir ziemlich sicher. Du musst das andere ja nur, den anderen Code ja nur importieren. Aber wenn ich jetzt nach Dokumentation gehe, Rustbook Testing, dann machen sie das in derselben Datei. Und das finde ich ein bisschen irritierend. Wenn hier einer der Hörer ist, der Rust vielleicht so ein bisschen, ich sag mal, professioneller macht oder mehr macht, wüsste ich echt gerne, ob das bei Produktivcode so der Fall ist oder ob man dann doch auch anfängt, Tests und Implementierung mehr voneinander zu trennen. Ich finde, es gibt für beides Argumente. Und was du bei Rust viel mehr merkst, ist, das hat ja keinen Garbage Collector im herkömmlichen Sinne. Das läuft ja sehr viel über dieses Prinzip der Ownership, die ich jetzt garantiert falsch erklären werde, weil es ist einfach ein bisschen anderes
Ja.
Prinzip. Der Kerngedanke ist bei Rust, dass es immer nur eine Variable gibt, die einen Wert hat. Also eine Variable zeigt quasi auf irgendetwas im Speicher. Und es können niemals zwei Variablen auf dasselbe zeigen. Und du kannst diese Ownership verleihen, ne, indem du halt quasi ein Unzeichen davor schreibst, ja, und damit explizit machst, dass jetzt was anderes diese Ownership von deiner Variable übernimmt. Aber normalerweise ist es so, wenn du eine Variable zum Beispiel in einer Methode einsetzt, damit ist die Ownership an die Methode abgegangen und wenn die Methode danach fertig ist, kannst du mit der Variable auch nichts mehr machen. Ja? Die fliegt weg.
Oh, okay.
Und das ist am Anfang mal irritierend und das neigt man gerade als Anfänger dazu, immer wieder so ein bisschen gegen anzukämpfen. Ich habe jetzt ein paar Artikel mehr dazu gelesen, aber ihr hört jetzt schon an der Erklärung, dass das echt dünnes Eis ist, also bitte bloß nicht zitieren. Aber dieses ganze Ownership-Gedanke, also das ist jetzt quasi die Möglichkeit zu sagen, okay, wann werfe ich eine Variable weg, ja, ist darüber wesentlich einfacher, weil eine Variable halt nur einfach einmal verwendet wird, ne? Und ja, da muss ich aber noch ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist halt so typisch Vor- oder auch Nachteil. Ich glaube, du hast, wenn du mit einer neuen Programmiersprache anfängst, den Vorteil, dass du viele Programmierkonzepte schon kennst. Aber da, wo diese Sprache dann anders ist, hängst du halt ein bisschen drin. Jetzt komme ich auch nicht mal aus der C-Welt, wo ich ja zumindest mit Pointern irgendwie mehr zu tun habe, sondern eher aus der Java, JavaScript-Welt, wo das total egal ist, wo welcher Pointer ist. Und deshalb sind das so Konzepte, wo ich so ein bisschen noch mit warm werden muss. Aber sonst finde ich die Entwicklungserfahrung ganz gut. Das Tooling erinnert mich ein bisschen auch hier an Go, also das ganze Formatieren und sowas, das machen die alles schön mit. Das fühlt sich gut an. Und ja, wie gesagt, jetzt mit den Tests, da würde ich mich auch echt über Feedback aus der Community freuen. Ansonsten lese ich mir noch ein paar Sachen da selber durch im Internet, weil ich noch nicht weiß, wie ich es finde. Also es ist jetzt anders als gewohnt. Gleichzeitig finde ich irgendwie gut, beides an einer Stelle zu haben, weil da kann ich auch beides löschen, wenn ich das eine nicht mehr brauche. Ja.
Ja, auf jeden Fall interessant, weil, aber sag mal so, mit dieser Ownership-Geschichte, ich glaube, deswegen sind gerade viele, die Rust-O-Ram feiern für hardware-nahe Programmierung, um halt auch den Security-Gedanken halt höher zu bringen. Ich glaube, dass dieses Prinzip hindert dich daran, halt dumme Sachen gespeichert zu machen.
Genau, genau. Also das, klar. Also ich wollte auch gar nicht, also Ownership finde ich erstmal okay und super. Die habe ich einfach so akzeptiert. Es ist halt nur, wenn du einfach merkst, dass du ein anderes Prinzip hast. Also du kannst eine Variable instanzieren und in Java oder JavaScript und ganz vielen anderen Sprachen kannst du die danach in 5 Methoden verwenden. Und in Rust denkst du halt anders darüber nach, sondern dann sagst du explizit, oh, ich verleihe diese Variable jetzt nur an diese Methode. Ja, und in der Methode hast du dann halt auch nur diesen geliehenen Wert, in Anführungszeichen. Immer toll, wenn du englische Bezeichner dann übersetzen musst. Ne? und ja, das ist halt einfach, dass du dir darüber mehr Gedanken machen musst. Ich bin mir aber sehr sicher, dass es sowas ist, wo du dir als Entwickler mit mehr Erfahrung später Patterns für dich entwickelst und gewisse Fehler einfach nicht mehr machst, weil du es gewohnt bist. Ja, also das ist jetzt einfach nur, wie gesagt, 15. Dezember, am Anfang einer Kennenlernreise, einer kurzen, versuche ich da Sachen zu interpretieren. Deshalb will ich es auch nicht bewerten.
Ja. Daniel, ich werde einfach mal in der nächsten Folge nochmal aufgreifen.
Oh Gott, da muss ich ja weitermachen. Mal schauen, ob ich Zeit hatte.
Yeah. Ja gut, wenn du sagst, du hast keine Zeit gehabt, dann kommt es halt nicht mehr vor.
Dann kommt es in der übernächsten Folge vor, bis ich Zeit hatte.
Na, nee, so krass bin ich noch nicht drauf.
Nee, das ist eher meine Tour. Ich würde das eher andersrum so machen, von daher.
Genau. Ja, Rust. Ja, ich bin dieses Jahr wieder nicht zu Advent of Code. Ja, dafür habe ich nun neue Vorträge fertig gemacht. Und andere schöne Dinge gemacht.
Ja, es ist bei mir so morgens die Sache. Deshalb habe ich auch ein bisschen das Problem, ich hänge jetzt gerade 2 Tage hinten dran, weil ich am Wochenende einfach nicht programmiert habe. Aber ich finde, dass morgens so zum Reinkommen, es hängt auch immer an den Problemen. Also manche Probleme da sind auch schon echt knifflig. Ja, ich will jetzt auch nicht so lange dran sitzen. Und das ist ja eher ein Hobby, als das irgendwas, wo ich da intensiv Zeit dran investieren will. Aber ich finde es immer wieder ganz schön. Und ich weiß, dass auch ein paar Hörer damit aktiv sind. Ich hoffe, ihr seid auch noch schön fleißig. Ansonsten können wir uns da auch gerne nochmal zu austauschen. Oder wenn ihr Meinungen dazu habt, gerne auch via Mastodon oder Twitter oder Discord. Also zu Rust gerne mal teilen. Also auch wenn ihr vielleicht Einsteiger seid und jetzt ein bisschen damit losgelegt habt. Ja, vielleicht machen wir ja nochmal was dazu, eine Folge. Ja.
Super.
Es sei denn, dass die nächste Folge einfach autogeneriert wird, weil es dann Open Podcast gibt oder Podcast GPT.
Knock, knock. Ich höre dich tropfen. Ja. Ja, also als guter IT-Podcast haben wir gedacht, darüber müssen wir mal reden. Chat GPT und OpenAI. Was sagst du dazu?
Ich habe beide noch nicht eingesetzt. Ich bin jetzt gerade wieder live am gucken, wie das Tool hieß, was ich da verwendet habe. Nee, es war nicht DaVinci. Wie hieß denn das? Oder war es doch DaVinci? Nee. Also ich hatte auf jeden Fall, auch mal mit so Tools rumgespielt, die Bildgenerierung machen und da mir der Name gerade nicht mehr einfällt, seht ihr auch, dass ich das genau einmal gemacht habe. Ja, wenn es mir wieder einfällt, schreibe ich es auch nochmal in den, ich weiß es auch, glaube ich, wieder. Ja, Dali, haha. Ich bin, ja.
Haha.
Also DALL-E ist so ein Tool gewesen, wo man sagen kann, wo man einen Text eingibt und dann wird ein Bild daraus generiert, der diesem Stil irgendwie entspricht.
Okay. Ja, und ja, ich habe selber damit nicht umgespielt, aber meine Timeline wurde damit überflutet mit Screenshots. Und wie alle das toll finden. Und für mich erinnert das so wie in diesen Hype vor 2 Jahren, wo alle das mit Clubhouse ganz toll fanden. Und ich hoffe mal, dass in 2-3 Wochen die Welle wieder abdrückt. Also was ich davon halte, ja, das ist halt, ich habe das Gefühl, das ist halt, wurden viel Daten draufgeschmissen und das ist halt Machine Learning, postet ihr was raus. Das klingt halt total intelligent, was sie da machen, aber ob das dann halt, also das ist halt wahrscheinlich für so ein 2-Wochen-Gag ganz, ganz nice.
Ja, also das muss ich sagen, das ist so ein typisches Ding, das installierst du dir irgendwann mal oder machst die Webseite auf, probierst es 5-mal aus, zeigst es irgendwie am Tisch nochmal dem Partner oder der Familie und jeder lacht einmal, weil man irgendwas Lustiges damit generiert hat und danach ist es halt irgendwie vorbei. Also ich finde es cool, dass sowas möglich ist und wie viele Dinge daraus generiert werden können, die halt auch echt gut aussehen. Dafür sind aber auch immer 50% gefühlt ganz schreckliche Bilder, die daraus generiert werden. Und man sieht halt, was so möglich ist. Ne? Und ChatGPT war ja da jetzt auch nicht besser. Da war ja, ich habe einen Artikel gelesen in der Zeit. Da haben sie ChatGPT eine Frage gestellt und die Antwort als Artikel reingebracht. Die haben sie dann mit DeepL übersetzt und dann so veröffentlicht. Und das ist schon interessant, weil das Tool dir Texte generiert, die plausibel klingen. Sie hatten aber dann darunter Disclaimer, wo drin stand, ja, das Zitat gibt es nicht, diese Studie gibt es nicht, ne? Aber es wird immer Text generiert, der plausibel klingt. Und ja, es ist halt, es ist keine, also ich würde sagen, es ist nicht wirklich eine Intelligenz, sondern es ist halt sehr, sehr viele Daten, die da zusammengebracht werden und aus denen neue Daten generiert werden. Aber nicht unbedingt richtige Daten.
Also bei diesen Textgeneratoren, wo sehr gut funktioniert, sind halt so Sportnachrichten, wo halt du denen halt Ergebnisse gibst. Und dass er dann halt schön klingenden Text halt daraus generieren kann. Das funktioniert halt ganz gut. Aber das funktioniert schon seit Jahren gut. Also die meisten Sportnachrichten oder Börsennachrichten, die man liest, die sind halt generiert. wo man denen halt Fakten gibt und die halt ein bisschen geschmückte Wörter drumherum halt bauen.
Ich hätte Sportreporter werden sollen.
Ja, jetzt nicht mehr.
Ja, doch, weil ich bin sicher, da gibt es noch genug, wo du damit Geld verdienst. Ja, dann sagst du, ich will 2000 Zeichen haben über diesen Artikel, das sind die Fakten, generier mal, ja?
Oder so, ja. Naja, auf jeden Fall. Ja, also ich habe da Schulterzucken dafür übrig und ich denke mal, also ich hoffe mal, das ist so ein Clubhouse-Effekt auch hier wieder.
Ja, ich glaube, dass das große Ding dahinter halt. Ich finde, also das Gefährliche ist halt ja das offensichtlich Gefährliche, dass du irgendwann Bilder oder Texte generierst bekommst, die echt aussehen. Wo du nicht mehr feststellen kannst, das hast du eigentlich ja jetzt schon, ob das in irgendeiner Weise der Realität entspricht. Und wenn du das hast, also dieser Artikel aus der Zeit zum Beispiel, dann wird dann Elon Musk zitiert und teils stimmte und andere Sachen stimmten wieder nicht. Und du denkst dir nur so, okay, das kann kein Mensch nachvollziehen. Also der Leser weiß nicht, also der betreibt den Aufwand nicht. Du liest das Zitat und akzeptierst, das hat die Person so gesagt.
Ja.
Und das macht das halt gefährlich, weil du damit, wenn du das im großen Stil machst, kannst du halt, wer weiß, welche Informationen ins Internet rausposaunen und Leute beeinflussen. Ich glaube, dass das irgendwie so das Gefährliche daran ist. Es ist nicht mehr einfach nur zu erkennen, ist das jetzt gerade eine gefälschte Webseite oder ist das eine gefälschte E-Mail, wie das, sagen wir mal, ich sag mal, so Security im Hausbedarf sonst ist, ja. Sondern du
Ja.
hast komplett massiv falsche Informationen womöglich oder generierte Informationen und wie willst du das feststellen?
Naja, ist aber so, das hat auf jeden Fall Potenzial halt, dass noch mehr Fake News halt generiert werden. Und das halt, das Schlimme ist, dass da du jetzt Maschine dran setzt, das halt in Massen halt machen kannst, ne? Und das wird nochmal das überflutet, was jetzt noch halt, wo noch ein Mensch dran sitzt.
Ja, natürlich, weil du kannst ja auch sagen, okay, ich will jetzt Fake News, ich möchte jetzt einen Artikel generieren für Java-Entwickler, in dem sie überzeugt werden, dass das JavaScript-Tooling viel, viel besser ist als das Java-Tooling und dass immer mehr große Entwickler jetzt wechseln und zitier doch mal, keine Ahnung, Linus Torvalds, der diesen Wechsel bevorzugt oder toll findet. Und dann generiert dir das Tool das und schwupps, veröffentlicht du das und dann sagst du, okay, mach noch 10 Tweets dazu. Ja, oder hundert oder tausende und dann machen die das. Kein Wunder, dass es beim TIOP-Index runtergeht, weißt du? Das läuft schon die ganze Zeit.
Ja, genau. Ja, es war der Automat schuld. Ja. Naja, wir bleiben dran. Wir beobachten und mal gucken, was daraus wird.
Ja, oder wir müssen den Podcast gar nicht mehr aufnehmen. Weißt du, alle Folgen da mal reinladen, AI drüber, zack, fertig.
Naja, gut, ist immer so, wir haben jetzt Daten jetzt von 37 Folgen, 38 Folgen. Damit füttern wir halt den Algorithmus. Und dann kreiert er aus dem Audioschnipsel halt eine neue Folge.
Ja, aber doch super.
Das gibt, das ich, meinst du nicht, dass es schon was gibt?
Ja, also ich glaube, dass das noch mal raushörst. Aber du machst so ein Ding. Meistertask-Anbindung, ja, und dann Podcast-Fabrik, zack, fertig, neue Folge. Finde ich super. Wäre dann halt
Aber
verwirrend, wenn auf einmal mitten im Satz auf einmal einer unserer Gäste aus einer vorherigen Folge spricht.
das wäre wir, ja.
Ja.
Aber Daniel, dann hätten wir nicht mehr so viel Spaß.
Ja, vielleicht finden Sie das hier lustige Folgen, vielleicht hören wir das dann selber. Ja, also,
Ja,
wer weiß.
wer weiß. Aber ist nicht so, dass
Hey.
bei den Schneidesoftwares schon, oder ist es ein einfach knallharter Algorithmus, der dich da unterstützt, oder ist es schon Machine Learning?
Also, geschnitten wird hier, also Ready for Review wird schön von Hand geschnitten. Ne, die ganzen
Oh,
Mausklicks und so
Handarbeit.
werden alle rausgemutet und alle Schnitte setze ich auch alles von Hand. Danach läuft hier Auphonic drüber. Das ist aber ein Algorithmus, der die Tonqualität nochmal verbessert und da fancy
Okay.
Sachen macht, damit wir engelsgleich klingen.
Oh. Nee, gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass vielleicht bei den Schnittprogrammen vielleicht schon irgendwas Machine Learning-mäßiges vom Start ist.
Vielleicht gibt's das, aber ich bin da so basic
Nee, aber
unterwegs.
nicht bei Ready for Review. Hier ist alles noch Handarbeit.
Hier wird noch mit der Kettensäge geschnitten, ja?
Genau. Genau.
Das Notebook wird immer
Oh.
mitgeschnitten gleich, ja? Da brauche ich immer wieder neue
Genau.
Mac.
Geht wie Butter durch. Ja. Ja, und aus der Frontend-Welt gibt es hier auch wieder was Neues zu berichten. Pünktlich zu Weihnachten.
Und das Allerbeste an dieser News ist, dass ich es heute Morgen gelesen habe. Oder gestern, ich weiß es nicht. Und ich hatte sogar Meistertask schon offen, weil ich andere Sachen reingesetzt habe. Und habe ich gedacht, ach nee, setze ich nicht rein. Und heute Abend, ja, meldet sich dann Frontend Java Champion Sandra und sagt, hey, SvelteKit 1.0 ist da. Da müssen wir doch drüber sprechen.
Ja, und was bei Frontend Java Champion Sandra davon keine Ahnung hat, musste Daniel dann nochmal die F dafür heute vorbereiten und sich genauer anschauen, was da drin ist.
Was?
Daniel,
Das haben wir nicht
was hat.
besprochen. Ach, du meine Güte. Es ist halt wieder
Ah,
ein
komm,
Java. Es
Daniel.
ist, also ich, wir haben über SvelteKit ja schon ganz viel gesprochen. Es gibt da auch tolle Artikel, die nicht mehr ganz aktuell sind in mancher Zeitung. Und da ist jetzt die 1.0 rausgekommen. Wer sich erinnert, in Folge, also die Sandra verlinkt die richtige Folge in den Shownotes.
Zukunft Sandra, merken die das?
Ja. Gab es da nochmal eine größere Änderung, weil sie kurz vor der 1.0 entschieden haben, dass sie ein paar Dinge ändern wollen. Im Endeffekt ist SvelteKit was Ähnliches, wie es bei Nuxt und Next oder Remix ist. Das heißt, ich habe so eine Lösung, wo ich eine Frontend-Anwendung bauen kann und ich habe meine Server-Implementierung im JavaScript quasi mit dabei. Ich habe Server-Rendering mit dabei und alles aus einer Hand. Ich kann also schöne, hippe Frontend-Komponenten in Svelte schreiben, was ich immer noch sehr cool finde. Also Svelte ist eine sehr coole Möglichkeit, Frontend-Code zu schreiben. Und ja, SvelteKit ist halt jetzt quasi das Framework, das auf Svelte aufbaut, um Anwendungen zu bauen.
Ja, und haben Sie die Änderung durchgezogen, was Sie kurz vor 1.0 machen wollten, oder sind Sie doch nochmal stehen geblieben?
Ja, die meisten Sachen hatte der Rich Harris ja schon direkt gemacht, als er das mit angekündigt hatte. Da waren die Merge-Requests schon relativ weit. Und ich glaube, es macht jetzt auch keinen Sinn, da nochmal durchzugehen, weil wir reden ja dann über Sachen, die jetzt auch nicht mehr so sind. Aber jetzt hat er eine 1.0, jetzt ist es stabil. Von daher kann man sich das mal
Na
angucken.
gut.
Ich werde nochmal damit rumspielen. Wie gesagt, Zwelt mag ich sehr gerne. Und
Ja, du klangst ja bei SvelteKit, wo das die anderen recht enttäuscht. Also.
ja, ich war enttäuscht, dass sie nochmal, also wir haben ja lange drüber gesprochen. Ich war enttäuscht, dass
Ja,
man
ja.
kurz vor einer 1.0 nochmal sagt, jetzt baue ich nochmal alles um. Ja, darfst du machen, weil du hast keine 1.0 und du bist in Entwicklung, aber irgendwann, vor allem gab es ja da die Vorgeschichte mit Zapper, was ja auch ein Framework für Svelte war oder ist. Und dann hast du irgendwann das Gefühl, der wird nie fertig. Also das geht immer so weiter. Immer gibt es eine bessere Möglichkeit, irgendwas mit hippen Tools neu zu machen. Und dann fehlt mir so diese Stabilität. Also wenn ich sage, hier ist mein Tool, ich will jetzt bald damit auf den Markt gehen, spielt doch schon mal damit rum, dann möchte ich damit aber so eine gewisse Grundstabilität haben, damit ich damit auch schon mal rumspielen kann, damit ich womöglich jetzt schon anfange, ein Projekt aufzusetzen, was ich dann irgendwann rausbringen kann. Und diese ganze Stabilität, ja, die ja eben schon mal Thema war, die hat mir da gefehlt, indem man nochmal sagt, ach ja, ich baue jetzt alles um. Und mir hat das ein bisschen die Motivation genommen, mir es nochmal anzugucken, weil ich mir halt dachte, ja, jetzt warte ich aber mal, bis es wirklich da ist, bevor ich jetzt noch ein paar Zeit rein investiere. Das ist jetzt aber gegeben. Wir haben jetzt dann die 1.0 und dann werde ich es mir nochmal anschauen und vielleicht auch im Podcast nochmal berichten.
Ja, ich bin gespannt, wie dein Urteil sein wird.
Ich auch. Ich weiß es, also ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt gerade hier die Doku offen und ja.
Wir werden es uns für die Neujahrsfolge bereithalten.
Rust und
wenn du dafür noch Zeit findest.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja.
Ja, deine Weihnachtsferien sind voll.
Ja, also richtig.
Also alles so für den Deckel, alles für den Club.
Also eine Neujahrsfolge ist doch auch Jahresrückblick. Von daher.
Ja, guck mal, das wird hier mega.
Ja, mal schauen. Erstmal
guck mal, Jahresrückblick. Daniel hat Rust jetzt gelernt und verstanden. Hat sich das Weltkit 1.0 angeschaut. Nochmal.
Sandra, das ist meine Aufgabe, Leuten die ganze Zeit Aufgaben unterzujubeln, die sie nicht machen wollen. Ja, also rechnet mal nicht zu viel mit mir. Ihr wisst ja, ich habe ja andere Themen jetzt erstmal im Dezember.
Und ja, natürlich, aber es macht trotzdem Spaß hier, das sich vorzustellen.
Ich weiß, ja. Ich merke das schon, ja.
Ich meine, jetzt weiß ich, wie du dich fühlst, wenn du mir mal Aufgaben zuschusterst.
Mehr ist ja die langen. Also heute kriege ich echt einen nach dem anderen hier verbraten, ja.
Oh.
Ja.
Oh. Ach Quatsch, so schlimm ist es doch gar nicht.
Ja, wer weiß.
Ja. So, auch wenn ihr denkt, was labern die schon über eine Stunde?
Also auch wenn ihr jetzt schon Mitleid habt, ne? Auch wenn ihr jetzt Mitleid habt, ist es angebracht. Einfach mal mit Daniel kurz Mitleid haben. Kurz, ja.
Ah. Oh. Naja, wir haben heute auch noch Themen. Eigentlich nur ein Thema. Und wir würden unserem Hörerwunsch gerecht werden.
Genau, und darum wollte die Sandra uns kurz erklären, wofür das L in Solid steht.
Das ist das Liskov-Substitution-Principle.
Ja.
So, und der Daniel wollte es erklären, was das bedeutet.
Bitte was? Nee, so haben wir aber nicht gewettet.
Wir haben auch nicht gewettet, dass ich das sage, was das L steht.
Also ich finde, es gibt da diesen schönen Spruch, wenn was wie eine Ente aussieht, ja, und so quackt wie eine Ente, dann sollte es auch eine Ente sein. Ja, das heißt, es geht gerade hier um Vererbung bei Liskov und ich improvisiere gerade, also ich hoffe jetzt mal wieder richtig, ich bin hier die ganze Zeit im Improvisieren, erst Rust jetzt, dann ja, weil die Sandra hier nichts macht für den Podcast. Nicht mal Liskov vorbereiten.
Ja, die labert nur dumm herum, genau. Ja,
dann kriegt der Daniel immer einen auf. Aber wie gesagt, Liskov sagt eigentlich, dass wenn du eine Vererbungshierarchie hast und Vererbung nutzt, dann sollten sich die Eigenschaften von den Kindklassen sollten so bleiben, wie sie von den Elternklassen quasi vorgegeben sind. Ne? Also eine Ente sollte nicht auf einmal, keine Ahnung, bellen oder sowas, sondern diese Kerneigenschaften der Elternklassen sollten übernommen werden und die Klasse sollte nur erweitert werden, aber nicht überschrieben werden.
Also es könnte schon Donald Duck rauskommen, aber Donald Duck sollte halt nicht zum Hund mutiert sein.
Das würde ich aber, Donald Duck quackt ja nicht, ne?
Doch, oder bestimmt.
Ja, er kann quacken, aber er hätte eine neue Methode zum Sprechen.
Ja, ja, oder das Quacken wird halt übersetzt, sodass wir das verstehen. Und eigentlich quackt er die ganze Zeit und er hat so einen Bubblefisch halt. Nee, das müssten wir haben. Okay, gut. Ja.
Also ich würde sagen, um bei dem Beispiel zu bleiben, deine Kindklasse, ne, wenn Donald Duck von Ente erbt, dann sollte die Quack-Methode das machen, was sie vorher gemacht hat, nämlich quacken. Aber sie kann natürlich noch eine weitere Funktion haben, wie wütend quacken. Und dann gibt es ganz viele Quacks oder sowas. Ja. Ja. Und ich würde sagen, dass dann Liskovs erfolgt ist, wobei ich mich dann frage, warum ich diese Vererbungshierarchie habe. Eigentlich geht es nur darum, dass du nicht 4 Millionen Klassen untereinander packst, alle erben voneinander und alle überschreiben alles, weil dann irgendwann die Kindklassen eigentlich nichts mehr mit diesen Elternklassen zu tun haben. Ja, ist dünnes Eis, aber ich würde sagen, hier so diese klassischen Entity-Klassen und sowas gehen eigentlich auch in diese Richtung, dass sie das nicht unbedingt erfüllen, weil ja, es ist eine ID, die da irgendwie durchgegeben wird, aber da werden hier Dinge verändert und da würde ich sagen, ein paar Vererbungen weniger machen das Leben da vielleicht auch schöner.
Also auch eine gute Regel ist halt, was bei Least Cost Substitution Principle, wo man weiß, das heißt, wenn ich ein Objekt habe und ich dieses ersetze halt durch ein Subobjekt, das meinem Programm halt weiterhin läuft, ohne dass es halt bricht. Und das merkt man jetzt, das merkt man eigentlich, ich glaube, bei Collection und bei Java ist es halt, glaube ich, gut gelöst, dass du halt, du kannst halt, das gibt ja Listen, die aufeinander halt aufbauen und die kannst du untereinander halt austauschen, dass du nach außen hin halt das Programm halt immer noch so funktioniert, wie es ist. Vielleicht ist es nur nicht so, vielleicht die Performance ändert sich halt, aber vom Verhalten her gibt es da keine Veränderung. Und du hast aber vollkommen recht, wenn ich so eine Regel habe. Aber also diese Regel, finde ich, zwingt dich darüber zu nachzudenken, ob du wirklich so eine große Vererbungskette halt haben möchtest.
Ja, genau. Und es ist also im Kern wieder richtig. Also ist auch wieder was. Also dieses Vererben, um irgendwelche Funktionalitäten daran zu hängen, die man dann wieder überschreibt und so. Aber ja gut, da dreht man sich ja bei Solid auch bei ein paar Regeln so ein bisschen im Kreis.
Ja, gut. Also wenn ihr Vererbung nutzen wollt, um halt Copy-Duplikation wegzukriegen, das Least Cost Substitution Principle ist für mich immer, es wäre für mich eine Argumentation, das sein zu lassen, weil man da halt eher in die Versuchung gerät, halt das Principle halt so verstoßen.
Was ich persönlich beim Liskovs super finde, ist die Person dahinter. Denn ich habe das schon mal vor einem Jahr oder so, habe ich das vorbereitet. Da habe ich so einen kurzen Intro über Liskovs Substitution Principle gemacht. Und dann habe ich mir gedacht, wer ist das eigentlich? Ja. Und dahinter steckt Barbara Liskov, die nicht nur dieses Prinzip eingeführt hat, was für objektorientierte Programmierung eine wichtige Rolle spielt, sondern die auch eine der ersten weiblichen Doktoren in Computer Science in den Vereinigten Staaten ist und die zweite Frau, die den Turing Award gewonnen hat. Ja,
Wey!
also die ist richtig, also die ist richtig, richtig gut und die ist, obwohl sie 83 ist, noch immer am MIT hat eine Professur.
Das ist krass. Also Respekt.
Also ich habe jetzt hier Wikipedia offen, kann natürlich falsch sein, aber wenn ich es richtig sehe, ja, MIT, ja.
MIT, genau.
Genau. Das haben die gut gemacht mit der Abkürzung, ansonsten brechen sich manche. Ich breche mir dann immer meine Zunge. Aber das ist eine ganz tolle Frau, hat sehr viel für die IT gemacht und sollte man auch erwähnen, dass es die auch gibt in einer. In der Welt, in der es ja doch ein bisschen sehr männlich dominiert sonst ist.
Ja, seit die Männer das entdeckt haben, dass Computer Science nicht nur Tippsarbeit ist, ne? Aber das ist nochmal vielleicht ein Thema für eine andere Folge.
Oh ja.
Weiß man, für was sie den Turing Award bekommen hat?
Jetzt muss ich hier ganz schnell drüber gucken, ob es für den. Also, ja. Für ihre Arbeit im Design von Programmiersprachen und Softwaremethodologie, das zur Entwicklung von objektorientierter Programmierung geführt hat. Sie hat wohl selber zwei Programmiersprachen entwickelt. Ja.
Also das kann man sagen, sie hatte für dieses Risk of Substitution Principle den Turing Award bekommen.
Also ich würde sagen, sie hat auch viel mehr gemacht. Den Satz hat sie wahrscheinlich mal nebenbei kurz runtergeschrieben. Ja,
Wahrscheinlich.
ja sie hat da, also ich sag mal, wie gesagt, ich habe jetzt auch gerade nur den Wikipedia-Artikel, den verlinken wir auch am besten. Und ich würde sagen, sie hat halt für ihr Lebenswerk, hätte ich jetzt gesagt, das bekommen. Ohne das jetzt im Detail nachlesen zu können. Ja.
Ja, aber ist auch super.
Ja, tolle Frau.
Ja.
Und da sollten wir übrigens Zukunft Sandra den englischen Artikel nehmen, denn der ist wesentlich besser als der deutsche. Weil ich jetzt gerade
Jawohl,
kurz die Hoffnung.
Vergangenheit, Daniel.
Weil ich jetzt gerade kurz die Hoffnung hätte, dass im deutschen Artikel mehr drin steht, aber tut es nicht. Ja.
Ja, also ich würde mal sagen, cooles Prinzip, coole Frau. Und damit hätten wir das L vom Solid durch.
Sehr schön.
So, kommen wir zu unserer Lieblingsspalte.
Ja, nämlich Konsum. Und das sind Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Ich bin übrigens sehr gespannt, ob wir noch mehr Dinge da reinpacken im nächsten Jahr. Aber sie ist ja schon relativ umfangreich, diese Kategorie.
Lieber Daniel, ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr mehr Sachen reinstecken werden.
Ja. Das, ja gut, aber ob die Spalte also einen längeren Namen bekommt, ob wir noch neue.
Ja, das meine, sorry, das habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, ich bin da auch der Meinung, dass der Titel weiter wachsen wird.
Mal schauen. Bis jetzt war das nicht immer so. Also mal schauen, mal schauen. Also können uns ja auch mal die Hörer schreiben, wenn ihr sagt, hey, das fehlt noch, da wollen wir mehr zu haben, dann gerne. Aber den Anfang macht heute erstmal eine Webseite, denn es ist endlich eine Lösung für die Sandra gefunden worden. Endlich kann sie sich versteht sie XKCD.
Ja, genau. Durch Zufall habe ich erfahren, es gibt eine Erklärbär-Seite, der die Witze von XKCD erklärt. Und die Seite heißt explainxkcd.com.
Genau, ist eine
Und
Idee.
ja, das werden halt Nerd-Witze für Nicht-Nerds erklärt.
Auch für Nerds, also weil manche Witze ist ja, also kommt ja immer darauf an, aus welcher Nerd-Tasche er da gerade raus Sachen rausholt.
Ja. Möchtest du jetzt dich outen, dass du nicht alle Witze verstehst?
Ich kann das zugeben, ich habe da kein Problem mit.
Ja, keine Sorge, ich ziehe manchmal auf wie so ein Ochse vom Berg. Hä? Na, aber ich fand das witzig, dass es halt eine Explain-Seite gibt.
Aber vom Autor habe ich jetzt auch bald was für Konsum. Werde ich wahrscheinlich zwischen den Jahren lesen.
Ja, wunderbar. Das ist doch schön. Und Daniel, du hast jetzt seit neuestem bist du wie auch eine Star Wars-Serie am gucken.
Also erstmal habe ich alle Star Wars-Serien schon gesehen, die, also fast alle. Die animierten habe ich jetzt, die neuen nicht alle gesehen, aber die anderen Star Wars-Serien würde ich sogar sagen, habe ich teilweise sogar vor dir geguckt. Aber bei Andor bist du mir noch weit voraus. Das hast du nämlich schon zu Ende geguckt und ich bin noch mittendrin.
Genau. Wie gefällt es bisher?
Ich mag, es ist ein langsamer, ruhiger Aufbau, aber es hat so Potenzial. Also man merkt, dass sich da was entwickelt. Ich finde aber gut,
Es
dass es so.
brodelt so schön, ne?
Ja, es brodelt eigentlich die ganze Zeit und es kocht immer wieder so ein bisschen hoch, ohne zu explodieren. Und dann kommt die nächste Stufe und die nächste Stufe. Ja, das trifft es sehr gut. Das ist eine sehr gute Beschreibung dafür. Ja.
Und ja, also ich weiß nicht, wie weit jetzt du schon bist. An vielen Stellen ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, auch das kann ich auch schon bestätigen. Ja. Aber da du es zu Ende geguckt hast, willst du vielleicht noch mal kurz so zusammenfassen, was dazu sagen oder bewerten?
Ich hatte das Gefühl gehabt, bei jeder Star Wars Serie hatte man immer so einen irgendwo mal einen Kritikpunkt. Vielleicht bei Mandalorian nicht, aber das kommt jetzt in der Staffel 2 raus, dann vielleicht kriegt man doch, also vielleicht kommt da noch Kritikpunkte. Da hätte man bei einer Staffel das belassen sollen. Bei
Aber
Star Wars
Mandalorian
Andor ist
sind
das
schon
so.
zwei Staffeln. Sogar schon zweieinhalb Staffeln.
Zweieinhalb?
Ja, Boba Fett ist
Oder
ja
kommt jetzt dann die
quasi.
dritte raus?
Die dritte kommt jetzt, die zweieinhalbte Boba Fett ist ja eine eigene Serie. Fühlt sich aber an wie eine halbe Staffel Mandalorian.
Okay. Ja, Boba Fett, muss ich sagen, da hast du mir eins voraus. Das ist jetzt für Weihnachten meine To-Do-Guckliste.
Ach so, okay.
Okay. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass bei Mandalore ich mal denke, das ist nur eine Staffel, weil ich das ja gesuchtet habe am Stück.
Das
Das
kann
kann
sein,
gut sein, dass
aber
ich.
ja.
Ja, es kann sein, dass das zwei. Ja, sorry. Ja, es sind zwei Staffeln und ich habe es einfach gesuchtet und darum kommt es mir vor wie eine Staffel. So, nichtsdestotrotz. Mandalorian war aber recht actionhaltig belassen, finde ich es bei Star Wars Andor nicht. Was mir aber auch nicht fehlt, weil das eher tiefgründig ist, halt wie halt dieser Aufstand halt Richtung Imperium halt gepusht wird. Und wo ich denke, das ist eine selbstverführende Bezeichnung, weil hätten sie sich nicht angestachelt gefühlt von ein paar Aktionen von einer kleinen Gruppe, dann hätten sie halt gewisse Aktionen nicht gemacht, wo sie halt dann die Mehrheit halt gegen sich aufgelehnt haben. Also dann, darum meinte ich mit selbstverführender Prophezeiung. Hätten sie die kleinen Gruppen einfach mal ignoriert und weiter so gemacht, da hätte die breite Masse keinen Grund gehabt, sich halt aufzulehnen. Das
Also
ist so
ich würde
meine
sagen,
Theorie.
es ist einfach, dass es das Imperium darunter leidet, dass es so groß und fett und schwer geworden ist, was er ja dem Imperium auch vorwirft, und dass da so Karrieristen sind, die so auf die eigene Karriere fokussiert sind, dass sie halt dumme Entscheidungen treffen. Und das ist so ein typisch, so, und das führt dann zu Eskalation, weil Leute sich irgendwie mehr mit ihrem Ego beschäftigen, als mit der ganzen eigentlichen Sache.
Also bei ein, zwei Figuren würde ich dir zustimmen, aber ich glaube nicht im Großen und Ganzen. Kann aber auch sein, dass es so eine Kettenreaktion ist. Einer, das dann halt, und dann die Hierarchie halt, des Imperiums ja stark hierarchisch aufgebaut, dass dann halt, dass auch man diesen Effekt nochmal verstärkt. Das kann gut sein.
Also ich habe jetzt müssen wir, also jetzt kommen wir in so einen halben Spoiler-Bereich. Ich habe bis Folge 4
Ja.
oder 5 geguckt. Und das erste Mal, dass es hochkocht, ist ja mit diesem stellvertretenden Security-Chef da von dem Konzern, der nicht auf seinen Chef hört, sondern trotzdem mit Soldaten dahin geht, um den Andor zu kriegen.
Genau, da gebe ich dir recht. Das ist einfach Karriere getrieben.
Und im Imperium, die Dame ist doch eigentlich genauso unterwegs.
Da bin ich mir noch nicht so sicher. Da bin ich mir nicht so sicher, ob sie wirklich karrieregeil ist oder ob sie das wirklich aus Überzeugung halt macht.
Ich habe den, also sie wird ja so vorgestellt, ne? Super schnell dahin gekommen, ne? Super steile
Ja, gut, aber
Karriere.
das ist halt bei Gläubigen oder die halt sich einer Sache halt verschreiben. Ja,
Und sie
also bei
übergeht
der bin ich
andere,
mir
die
nicht.
eigentlich zuständig sind, ne? Also sie ist da schon sehr pushy, und da hätte es ja enden können.
Ja, aber sag mal so, sie. Ja,
Ist natürlich
also bei
eine
ihr bin ich da nicht so.
Interpretation, ne? Ja.
Ja, natürlich ist es ein Tapper dazu. Also bei dem Security, die Stellvertretenden, dann gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre so ein typischer, typischer halt, ich weiß es besser als der Chef. Und bei ihr. Also bei ihr bin ich mir nicht so sicher. Ich habe da eher den Eindruck, dass sie an der ganzen Sache halt glaubt. Und dann eher von der Gläubigkeit halt so getrieben ist.
Ja, Aber vielleicht kommt da noch was in den anderen Folgen, was ich jetzt nicht weiß. Ich muss sagen, aus den ersten Folgen, wo ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, uiuiui, hättest du dich einfach mal ans Protokoll gehalten, wäre alles viel, viel einfacher. Ja.
Naja, und das ist halt auch so, wie die Figur sich von, also der Andor sich halt entwickelt, ne? Am Anfang ist er eigentlich auch nur Opportunist. Und er wechselt ja danach auch seine
Genau,
Rolle.
ja.
Also. Und das ist und da und das meine ich auch mit selbsterfüllender Prophezeiung, weil wenn gewisse Sachen halt anders gelaufen ist, kann auch sein, dass diese selbsterfüllende Prophezeiung halt entstanden ist, weil wir Kairisten hier im Spiel haben. Und dass dann halt so eine Welle ausgetreten worden ist, die dann nicht mehr aufzuhalten war. Ja, das dann, ja. Und da treten halt Sachen ein, die eigentlich man vermeiden wollte.
Und deshalb keine Architektur auf Vorrat, ja.
Und niemals den Chef widersprechen.
Ja, widersprechen darf man schon, ne? Nicht irgendwas machen, was dann vielleicht keiner wieder so richtig weiß, so Einzelkämpferaktionen und alles refactoren und umbauen. Ja.
Genau, schon gar nicht im Großkonzern.
Auch im Kleinen. Einfach nicht machen, ja. Sonst kommen die Rebellen, ne?
Denn
Dann kommt die
von
Sandra vorbei.
Star Wars, genau, denn von Star Wars gucken bedeutet siegen lernen.
Oder bessere Software schreiben. Ja.
Ja, Star Wars. Ja, ich, aber Boba Fett, da hast du vollkommen recht, das ist noch auf meiner To-Cook-Liste.
Aber dafür hast du was anderes geguckt.
Ja, der Netflix-Algorithmus hat mir rausgespuckt. Hey! Mit 96er Wahrscheinlichkeit wirst du gerne Eye on Sky, The Coming Race gucken. Und ich sagte, hey, ja, du hast recht. Also ich habe Eye on Sky den ersten Teil abgefeiert und dachte ich so, dann musst du auf jeden Fall Eye on Sky den zweiten Teil auch gucken. Der ist total bescheuert, aber ich fand trotzdem witzig.
Oh Gott, ich fand den ersten so schlimm, dass ich mir den zweiten nicht angeguckt habe. Das ist einer der schlimmsten
Also ich,
Filme, der
also.
erste, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe, mit Abstand.
Ja, also der hat ja nichts mit Logik zu tun. Ich habe einfach nur. Das ist einfach, der ist einfach nur bescheuert, ja. Aber das ist total witzig. Der, also ich. Das ist, ja, das ist halt also ich würde sagen, ein Parodiefilm.
Ja, das, ja. Und trotzdem ist, also, ist ja jedermanns, jeder Fraus Sache. Ich weiß, warum ich mir den zweiten nicht angeguckt habe. Ich fand, wie gesagt, den ersten schon ganz schlimm. Und der zweite ist so nochmal dasselbe. Also, wenn man den ersten gut fand, dann mag man auch den zweiten.
Also, ich finde, der ist noch bescheuerter als der erste.
Oh.
Der ist total abstrus. Also, das ist halt Gehirn abschalten und ablachen.
Ja.
Ja.
Das wird nichts mit einem
Ja, ich
gemeinsamen
meine, also,
Fernsehabend
das
hier,
ist also.
Sandra, das.
Ja, manchmal habe ich halt auch einen schlechten Geschmack. Also ja, der Film ist ein schlechter Geschmack, ja, gebe ich vollkommen zu, aber ich fand ihn trotzdem witzig.
Ja, das ist ja die Hauptsache. Und von daher, ich
Ja,
finde ja, wenn
ich
man
hätte
den
meinen
ersten
Spaß
gut war,
gehabt.
also wenn man am ersten seinen Spaß hatte, dann ist der zweite halt eine Empfehlung. Und wenn er bei Netflix ist, kann man den ja sich angucken. Also das ist ja okay.
Genau. Ich glaube, der erste ist sogar auch auf Netflix. Aber den hatte ich ja schon gesehen, darum habe ich nicht nochmal geguckt.
Ach so, ja. Und danach war die nächste Empfehlung dann das Cyberpunk.
Genau, der Georg hat uns ja vor ein, zwei, drei Folgen empfohlen, Cyberpunk Edge Runner zu gucken. Und ich habe mich reingezogen und ja, also er hat was Düsteres, also von der Message her. Und ich glaube, man muss auf diese Anime-Geschichte halt so stehen. Denn ich gehe seit neuestens zum Kommunikationstraining und da waren ganz viele Animes-Fans in dem Kurs und die haben mir auch gesagt, also Sander, guck dir auf jeden Fall Cyberpunk an, das ist das einer der besten Animes, was dieses Jahr halt rausgekommen ist. Und ich kann aber so, von der sozialen Kritik her fand ich halt gut. Ich weiß nicht, dieses Anime, das ist halt, vielleicht muss man sich in diese Anime-Welt so ein bisschen reinfuchsen. Auf jeden Fall, was ich halt von der, also ich finde halt die Story-Idee halt interessant und halt halt die Sozialkritik ist halt an der Stelle, also Hat auf jeden Fall, also hat auf jeden Fall mehr Tiefgang gehabt als Iron Sky. Wie fandst du ihn denn?
Ich habe nach zwei Folgen oder drei Folgen aufgehört zu gucken. Also wir haben das zusammen an. Ich habe mit meinem Schwager zusammen angefangen, mir anzugucken. Und der spielt auch Cyberpunk. Also der hat dann ein paar Sachen auch wiedererkannt. Und wir fanden, aber nach der zweiten oder dritten Folge haben wir gesagt, oh Gott, das geht nicht weiter, das ist ganz schrecklich. Und deshalb würde ich jetzt nicht mal am Thema Anime festmachen, weil Animes finde ich eigentlich okay. Ich finde so. Also mir hat die Serie einfach nicht gefallen. Ich habe keine Charaktere gefunden, die ich gemocht habe. Mich hat es auch irgendwann nicht mehr interessiert, was mit denen passiert. Ne, das hat mich so nicht gecatcht. Und dann habe ich halt aufgehört, weiter zu gucken.
Okay, nee, also ich fand das interessant, halt wie die Gesellschaft halt da drauf ist und was halt mit den Menschen da passiert, wenn du halt dir deinen Körper halt upgraden kannst. Und also die Neugier hat mich halt beim Laufen gehalten.
Ja,
Ja,
auf jeden Fall.
manche Szenen sind später auch so ein bisschen auch übertrieben dargestellt, aber das habe ich aber ein bisschen. Entweder schaue ich mir die falschen Animes, aber das, wenn ich die mal schaue, aber das hat so, an vielen Stellen war das so ein typisches Anime-Geschichte.
Das kann ich jetzt, also dafür habe ich zu wenig geguckt. Also es hat für mich halt also nicht so, ich finde das Anime, das Animationsfilm ist es für mich. Ich finde das Anime,
Ach so,
das
nee,
ist
nee. Für
so.
Anime ist für mich eher diese Trickfilme in diesem japanischen Style. Die haben nochmal ihren eigenen Style.
Da gibt es ja verschiedene Kategorien, ne? Aber jetzt wird es ganz dünnes Eis, bevor ich da was Falsches sage. Aber ja. Also wie gesagt, mich hat es überhaupt nicht gecatcht, aber man kann es sich ja angucken, weil jetzt gibt es mal zwei, drei Folgen und schauen, ob das. Ja.
Ich habe zu Ende geschaut. Wenn man was anderes sehen möchte, ist es eine Empfehlung.
Ja.
Also von meiner Seite, nicht von Daniel.
Genau. Eine Sandra-Empfehlung. Aber wenn Sandra was empfiehlt, dann könnt ihr euch das schon angucken. Außer Iron Sky, das ist der allerschlimmste Film aller Zeiten. Also da kann ich.
Ja, das schlecht, dass er wieder gut ist. Das ist so wie bei Schrauben zuziehen, weißt du, nach ganz fest kommt lose.
Okay. Okay.
Okay.
Aber beim nächsten sind wir uns einig, denn das hast du schon durchgespielt, ich noch nicht. Ja.
Ich will dir den Spielspaß nicht nehmen, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich dazu erzähle. Also ich habe es durchgespielt, das war ja der Grund, warum ich mit meinem Vortrag von Anfang der Folge nicht zurande kam, weil ich meine Zeit lieber mit Return to Monkey Island verbracht habe. Ich wurde sehr gut unterhalten, ich habe es unter einfach gespielt, vielleicht war das zu einfach, weil viele Lösungen waren dann doch zu offensichtlich, vielleicht lag auch daran, dass man die alten Monkey Island kannte, vielleicht hätte ich es unter schwer spielen sollen. Die Grafik total schön mit Liebe gemacht und auch vom Feeling her fühlte sich an wie die alten Spiele, halt nur mit moderner Grafik, aber auch nicht so zu modern. Also genau richtig aus meiner Sicht. Nur ich war vom Ende enttäuscht. Und ich werde dir aber jetzt nicht verraten, was das Ende ist, damit du bisschen Spielspaß hast.
Okay. Aber sonst hat es dir Spaß gemacht.
Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich war halt, weißt du kommst zum Ende und was? Das war's? Das soll das Ende sein? Wollte ich verarschen, das ist bestimmt jetzt nur ein Trick vom Spiel. Es geht ja bestimmt weiter. Nein, das ist wirklich das Ende. Okay. Das kann ja sicher wohl nicht wahr sein. So war meine Reaktion. Aber wie es schon einige auf Mastodon gesagt haben, man war ja froh, dass mal, eigentlich mal das Geheimnis gelüftet worden ist. Und auch wenn es komisches Ende war, man hat ein Ende gefunden und konnte mit seiner Kindheit abschließen.
Ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Ich bin echt gespannt. Also, ich hoffe, ich finde die Zeit dafür, aber ich muss ja noch Svelte Kid und Rust lernen, damit ich.
Genau. Ja, da ist viel zu tun.
Ja, vor allem, und das ist der nächste Tipp, habe ich mich um meine Festung zu kümmern, denn ich habe mir auf Steam Dwarf Fortress geholt. Und das ist ein Spiel ganz nach meinem Geschmack. Ich habe es vorher nicht gekannt. Shame on me. Aber das ist ein so geniales Spiel. Kennst du Dwarf Fortress?
Nein, das musst du mir erklären. Was ist daran so genial und worum geht es?
Also das Spiel ist, ich glaube, das erste Mal 2006 rausgekommen. Oh, also in der Entwicklerversion. Und ist ein Aufbaustrategie-Roguelike. Spiel. Ja, im Endeffekt geht es erstmal nur darum, du hast eine Gruppe von Kolonisten, von Zwergen, und mit denen gehst du in einer vom Rechner, also einer Auto, in einer dynamisch erzeugten Welt hin und baust dir deine Festung auf. Du hast Produktionsketten, die du machen musst, du willst diese Festung mehr erforschen, du willst die Zwerge bewaffnen, es kommen neue Zwerge dazu, du hast die verschiedenen Herausforderungen. Herausforderungen zu stellen und baust halt deine Siedlung auf. Das Geniale ist, wie schwierig und wie kompliziert und komplex das in diesem Spiel gemacht ist. Also die Ursprungsvariante gab es quasi nur ASCII-Art und war nur über Tastatur bedienbar. Ist aber eines der Spiele, wo zum Beispiel der Schöpfer von Minecraft gesagt hat, das ist eine Inspiration, weil auch viele andere Spiele sagen, dass sie sich daran orientiert haben, weil es so super tief im Detail drin steckt. Das heißt, jeder deiner Zwerge hat eine Persönlichkeit und Erinnerungen und eine eigene Geschichte. Parallel die Welt, in der du bist, entwickelt eine Geschichte, wo du auch Einfluss drauf haben kannst oder auch nicht. Ne? Also es ist nicht einfach nur so, ich habe jetzt eine Insel und da passiert was. Jede Entität auf dieser Welt hat quasi eine eigene Geschichte, die parallel entwickelt wird und die auch jedes Mal zufällig sich entwickelt. Ja, also angefangen bei den Namen und dem, was sie machen. Es ist super, super komplex und es ist so ein Spiel, wo man sich ein bisschen ein paar YouTube-Videos angucken muss, bis man verstanden hat, was man überhaupt machen muss. Ja, weil das Anfangstutorial einem nicht genug sagt, eigentlich, um zu überleben. Ja. Aber es macht unglaubliche Laune, weil du dich so reinfuchsen kannst. Und es passieren so witzige Sachen, weil diese Welt so komplex ist, oder das Spiel so komplex ist. Also ich hatte zum Beispiel gestern irgendwann mal das Problem, dass einer meiner Zwerge plötzlich wahnsinnig wurde und seine Klamotten abgerissen hat und dann nackt durch meine Festung gerannt ist die ganze Zeit, weil er durchgedreht ist. Ja, und ich vermute, es lag daran, dass ich für ihn keinen Tempel hatte, in dem er beten konnte. Das hat ihn so deprimiert, dass er dann irgendwann wahnsinnig geworden ist. Gibt aber auch andere
Aber
Geschichten. Ja? Ja?
das ist kein MMO, wo du halt gegen andere Völker halt kämpfst oder sondern gegen den Computer.
Es ist nur der Computer, aber das sind andere Völker. Es gibt Elfen, die finden es nicht so toll, dass man Bäume fällt, aber ohne Bäume kannst du viele Sachen nicht machen. Menschen gibt's, Goblins gibt's und noch andere Kreaturen gibt's, die da alle unterwegs sind und die auch vorbeikommen. Also musst du dich auch dagegen schützen, weil du vielleicht nicht willst, dass die einfach so bei dir reinkommen und ja. Eine andere Geschichte, die ich nur gehört habe, ist, dass jemand einen Bug-Report aufgemacht hat für das Spiel, weil in seiner Taverne so viele Katzen gestorben sind. Ja. Und dann hat der Entwickler, das ist in der Doku gewesen, wenn du mich daran erinnerst, schicke ich dir den Link noch. Ich glaube, es kommt aus der Doku. Es hat mir heute jemand erzählt, der dann die Doku mir empfohlen hat. Die Doku sollten wir die Shownotes packen. Also der Entwickler hat geguckt, was ist denn da passiert? Und was haben wir denn am Spiel geändert, dass auf einmal die ganze Zeit Katzen in der Taverne sterben? Und dann hat er geguckt, okay, die eine Änderung war, dass Zwerge, die zur Arbeit gerufen werden, ihren Krug mit Alkohol hinter sich werfen und dann zur Arbeit gehen. Also Alkohol sich irgendwo verteilt. Parallel haben sie eingebaut, dass Figuren sich sauber machen können oder auch Katzen sich sauber machen können. Und im Endeffekt lag es daran, dass Katzen in der Taverne waren, Alkohol abbekommen haben, sich dann abgeleckt haben und dann an einer Alkoholvergiftung gestorben sind.
Wie geil ist das denn?
Ja, und das ist dieses Detaillevel, wo ich sage, ey, ich würde so gerne den Code gucken, ich wüsste so gerne, wie sie das gemacht haben. Ich finde das mega geil. Und das Spiel ist wirklich super, super komplex, weil jede deiner Figuren anders ist und Ja, das Motto des Spiels heißt Losing is Fun. Ich habe jetzt schon sehr viele Spiele neu angefangen, weil du immer wieder was Neues lernst und dann Sachen anders machen willst. Es ist immer eine neu generierte Welt. Du kannst dir dann Flecken aussuchen, wo du anfängst, was zu besiedeln und aufzubauen. Und ja, das macht echt sehr viel Laune. Und warum habe ich das jetzt entdeckt? Weil es jetzt seit ein paar Tagen bei Steam ist. Ich glaube, um die 30 € hat es gekostet. Nicht mehr ASCII-Art, sondern eine relativ einfache Pixelgrafik. Also erwartet da jetzt nicht irgendwie was super Schickes, aber es ist okay. Der Spielspaß kommt nicht aus der Grafik, sondern da aus dieser ganzen, diesen Dingen, die du da machen kannst. Ne? Du kannst auch komplexe Maschinen und sowas später bauen, habe ich jetzt alles gar nicht so erwähnt. Und ich glaube, heute Morgen, als ich geguckt habe, war es bei Steam auf Platz 3 oder 4 in den Charts. Also es ist auch richtig durchgestartet. Richtig toll, wenn ihr Weihnachten Zeit verlieren wollt, so richtig, weil ihr euch in so ein Spiel gerne reinnörden wollt, was so Kolonieaufbau und sowas ist. Und Unmengen an Videos oder Material im Internet. Es gibt auch ein sehr gutes Draw Fortress Wiki, wo Links drin stehen und Sachen erklärt werden. Ist das eine absolute Empfehlung?
Für unsere Zuhörer, also wenn ihr das hört, ist Weihnachten vorbei. Tut mir leid, also es geht dann eher um Silvester und Neujahr.
Ah, stimmt ja, gut, dass du aufgepasst hast. Also, ja, nächstes Jahr könnt ihr einfach mal vielleicht
Genau,
2 Wochen
nächstes Jahr
Urlaub nehmen
Weihnachten.
und dann, ja, macht aber echt Laune. Und das Spiel bei Steam gibt es nur für Windows, aber auf der Webseite kriegt man das Spiel noch in der Basisausstattung auch für Linux und Mac. Ich glaube, dass es dann noch ASCII-Art ist. Ich glaube, es gibt Erweiterungen dafür, dass man das ändern kann. Ja, ich kann die Steam-Version auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Die anderen Versionen, da weiß ich nur, dass es was gibt. Entwicklerversionen und ja, macht sehr viel Laune.
Ja, da merkst du halt, schöne Grafik ist nicht alles, ne? Damit ein Spiel spielenswert wird.
Ja, die Geschichten schreiben sich halt selber, ne? Also ich habe mir ein YouTube-Video angeguckt, wo jemand ein Artefakt bei sich in der Festung gefunden hat und danach geguckt hat, wo das herkommt. Und die Welt hat die Geschichte von der Person generiert. Von Eltern bis wo der wann wo gewesen ist. Das sind immer die ähnliche Textbausteine. Aber da sind sehr komplexe Geschichten hinter. Und das ist einfach sehr unterhaltsam gemacht. Wenn man da so ein bisschen im Internet guckt, findet man da echt sehr viel cooles Material dazu. Und falls es bis zur nächsten Folge mit Rust und Svelte nicht klappen sollte, überraschenderweise, liegt es an Dwarf Fortress und anderen Themen, ja, aber auch an Dwarf Fortress.
Okay, steile These von mir, ob da ChatGPT eingebaut ist.
Garantiert nicht. Dafür ist das zu alt. 2006, ne, und das ist von zwei Leuten entwickelt worden.
Ah, okay.
Ja, hat sich lange über
Das ist
Patch
aber
lernen
krass, dass
lassen.
es jetzt so durch die Decke geht, ne?
Ja, es ist nochmal extra geboostet. Also es gab schon viele, die das so kannten. Habe ich jetzt so festgestellt, wie immer, wenn man auf einmal so eine Bubble entdeckt.
Ja.
Die haben sich auch über die ganze Zeit über Patreon und sowas irgendwie das Ganze finanziert. Und jetzt, wo es auf Steam kam, haben halt auch viele andere Spieler, Entwickler oder Indie-Leute gesagt, hey, ja, das ist ein super Spiel. Ja, also sie haben sehr viel positive Presse bekommen. Und da ging es wahrscheinlich vielen wie mir so, ja, guckst dir an, ach geiles Spiel, guckst dir eine Rezension dazu an, guckst dir ein YouTube-Video an, sagst, oh geil, will ich spielen. Und dann klickst du es dir. Und es macht schon Laune.
Aber wenn ich richtig jetzt verstanden, es wird noch weiterentwickelt oder ist das jetzt
Es ist noch, das
fertig, fertig?
ist massiv drin. Also, sie haben erzählt, sie wollen teilweise noch mit Texturen und Darstellungen sowas machen, weil zum Beispiel jetzt gerade Kinder und Erwachsene gleich aussehen bei Zwergen.
Hm?
Also, solche Details. Sie verbessern die Usability. Also, da kam jetzt schon ein Patch, wo sie so ein paar Funktionen nochmal hinzugebaut haben, die es einfach leichter machen, Dinge zu tun. Das ist schon auf jeden Fall eine Verbesserung. Angeblich. Auf der Webseite von Dwarf Fortress steht eine riesige Liste, was sie machen wollen. Wollen sie irgendwann ein Magiesystem einbauen, ne? Also dass es so richtig so Zauberei und sowas noch gibt, das habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Wobei es gibt wohl Drachen und Riesen und sowas. Ja, also das wird noch aktiv weiterentwickelt, halt von zwei Leuten. Mal schauen, ob die jetzt mehr Leute einstellen können, nachdem es so ein Erfolg war. bei Steam. Das kann ich nicht abschätzen, aber macht Laune. Also, ja.
Vor allem, dass, also wenn die Echtzeit 2006 dran ist, dann ist auch so ein Projekt, was mit Liebe gemacht ist, oder?
Ja, und diesen ganzen Details, ne? Und ein Kollege von mir hat heute gemeint, als wir drüber gequatscht haben, es ist halt, es hat ihn sehr an Programmieren erinnert. Weil du bei Draw Fortress auch ganz viele einzelne Bausteine kennenlernst, die irgendwie funktionieren. Aber du wirst wie beim Programmieren besser, weil du irgendwann weißt, wie du das kombinieren kannst. Du kannst auch einfach immer nur dieselben Bausteine nebeneinander machen. Oder du gehst halt tiefer da rein und verstehst die ganzen Zusammenhänge besser oder was da so in dem Spiel so passiert, wie man Sachen macht und entwickelst da halt dein eigenes Ding. Und da so viel Random da um dich rum passiert, ist da auch jedes Ding anders. Ne? Angefangen bei den Festungen, die du baust, hin zu den Herausforderungen, die du hast. Also heute wurde ich das erste Mal überfallen. Ja. ja, passiert mir nicht nochmal, aber muss ich jetzt erstmal lernen, ne?
Aber es ist schon mal passiert.
Ja, genau, und das ist halt okay. Jetzt weißt du, okay, das kann passieren und dann überlegst du dir, wie kann ich das zukünftig verhindern, was muss ich machen? Ja.
Ja, mega.
Ja, sehr, sehr cool. Also ist wirklich, wer so Aufbauspiele, Strategiespiele mag und dem es eher um das Tüfteln geht, ganz heißer Tipp.
Ja, und du hast dir ein neues Abo zugelegt.
Ja, ich habe ja das eine, das Sky-Abo habe ich ja gekündigt, wo ich so viel Häme für bekommen habe, ja, aber hätte ich ja sowieso gekündigt.
Naja, stopp, stopp, stopp. Also zu unserer Eherettung. Wir haben dich nicht mit Heben, wir waren nur erstaunt, wie teuer das ist.
Genau, mit Häme. Und jetzt habe ich ja wieder Budget frei. Nee, also eigentlich habe ich das nur wegen einer Serie gekauft, die auch noch gleich kommt, aber da habe ich mich wohl irgendwie jetzt gerade schon im Kartenumsortieren vertan. Also nochmal sortiert. Mache ich nämlich jetzt einfach beides zusammen. Die Rede ist von Paramount Plus, die glücklicherweise die Rechte an Star Trek haben. Nicht an allem, weil in Deutschland noch ein paar Star Trek-Serien bei Netflix sind. Aber ja, das ist jetzt der neue Streaming-Dienst, den man sich jetzt hier klicken kann in Deutschland und der Filme, Serien und so weiter hat. Und für mich der Hauptgrund war Star Trek Strange New Worlds. Das ist eine Serie, auf die ich seit Ewigkeiten warte, weil ich ja schon eine leichte Leidenschaft für Star Trek habe. Und ja, der ist jetzt draußen, ist genau wie alle anderen. Du klickst dir da ein Abo für ein paar Euro. Entschuldigung, und dann kriegst du halt Zugriff wieder auf so einen anderen Teil der Serien- und Filmewelt. Und hier ist es halt alles, was Paramount so gemacht hat. Und ja, ich glaube, Jurassic Park ist so eines von den größeren Lizenzen, die die haben. Star Trek, sowas halt. Ist schon einiges da, ist nicht schlecht.
Ja, das ist so mega. Das heißt, aber ich glaube, Disney Plus hast du noch, ne?
Habe ich auch, genau. Aber Netflix habe ich nicht.
Ja, ne, genau. Netflix hast du gesagt, hast du nicht mehr. Sky hast du nicht mehr. Naja, ich glaube, wenn du für Sky kannst du jetzt ja die anderen. Ja, wie ist es jetzt preislich Paramount, so bei Netflix und Disney Plus eingeordnet oder muss man mehr tiefer in die Tasche greifen?
Natürlich habe ich das vorbereitet und kann
Nicht.
dir sagen. Paramount Plus, was kostet das denn?
Ich kann es ja einfach machen. Ist wahrscheinlich günstiger als Sky, oder?
Ja, es ist so in dem. Ich glaube, das Jahresabo war bei. Genau, Jahresabo einmalig 60 Euro. Oder 8 Euro im
Ja, das ist
Monat.
ja
Also ist wenig.
spottbillig.
Ja. Und da sind Sachen drin wie Paw Patrol, sehe ich gerade. Sachen, die man schon immer sehen wollte. Aber wenn das
Ja,
animiert
Teletubbies brauchst
gehört,
du.
ja.
Nee, ich glaube, Teletubbies laufen auf Netflix.
Ja, Dexter läuft da. Halo, die Serie, aber die hat mich jetzt nicht so gereizt. Scream, Transformers, ja, alles mit. Und Top Gun Maverick kommt da auch. Das ja. Aber ich brauch's nur für Star Trek. Ich hoffe jetzt, dass Netflix die ganzen Star Trek-Rechte bald wieder abgeben muss, damit ich jetzt alles da hab. Das wäre mir das schon wert.
Ja, was läuft denn noch auf Netflix? Ich meine, Star Trek Discovery mussten sie doch abgeben.
Ja, Picard läuft noch auf Prime und die Klassik-Serie sollte auf Netflix laufen. Next Generation und Deep Space Nine und Voyager. Vielleicht sogar die
Ah.
Star Trek Enterprise-Serie. Also ich glaube, alle etwas älteren Serien müssten da gerade laufen.
Naja, okay. Ja, also dann. Ja, ich. Ja. Dann haben wir noch einen dritten Streaming-Dienst, ich weiß nicht.
Also für mich lohnt sich das allein, weil ich unbedingt Star Trek Strange New
Ja,
Worlds sehen will.
natürlich, also das kann nicht, ich kann nicht das nachvollziehen, aber wahrscheinlich muss man das so machen, dass man halt ein Monatsabo halt abschließt und dann halt von Monat zu Monat halt hoppt, ne?
Ja, genau. Also das ist ja immer die Alternative dann, ne? Also das kannst du auch machen. Ich habe halt zum Beispiel für mich war jetzt irgendwann Netflix nicht mehr so interessant. Jetzt gerade bereue ich es ein bisschen, weil ich jetzt gerade wieder so ein bisschen im Star Trek-Hype bin und gerne nochmal alte Serien sehen würde, aber die kommen irgendwann zu Paramount Plus, bin ich mir ziemlich sicher, und dann gucke ich sie da. Ja.
Ja gut, und irgendwann musst du auch einen Cut machen, ne? Das ist
Ja.
halt.
Aber ich glaube, dass der Trend, da hast du schon ganz recht, genau dahin geht. Du machst Monatsabos, weil die Ersparnis am Jahr jetzt auch nicht so gigantisch ist. Ja. Da ist es günstiger, womöglich zu sagen, okay, jetzt schaue ich mir halt 2 Monate Paramount Plus an und dann habe ich die Serien durch, die mich interessieren und wenn die was Neues rausbringen, dann hole ich mal wieder ein Abo. Also das geht ja in Sekundenschnelle.
Ja. Ja, und du bist weiterhin in der Star Trek-Welt gefangen, denn du warst shoppen.
Ja, ich habe es noch nicht aufgebaut. Es geht um Klemmbausteine. Das ist wichtig, habe ich gelernt, dass man dazu Klemmbausteine und nicht Lego sagt, weil Lego ist ein Markenprodukt einer Firma. Und wenn eine andere Firma Steine macht, die so aussehen wie Lego-Steine, aber keine Lego-Steine sind, dann nennt man das Klemmbausteine. Und da wollen wir ja ganz korrekt sein, nicht, dass Lego uns verklagt oder irgendjemand sonst, ne? Und da gibt
Also,
es.
Leute, wir haben es jetzt das richtig gesagt, ne? Also, das war jetzt erklärbar.
Genau, und das ist, also wir wollen da auf jeden Fall nicht irgendwelche Markenrechte verletzen, weil wer so ein bisschen bei YouTube guckt, weiß, das kann ganz schnell passieren und das wollen wir auf gar keinen Fall. Also wir reden von Klemmbausteinen hier. Und da gibt es Firmen, wie zum Beispiel die Firma Blue Bricks, die Klemmbaustein-Sets rausbringen. Und das ist interessant für Leute, wo ich mich dazu zähle, die einfach gerne Lego bauen und die auch gerne, sagen wir mal, Modelle bauen, um sie einfach hinzustellen oder weil sie Spaß dran haben zu bauen. Nicht unbedingt Spielsets. Das ist dann Lego mit Legosteinen. Klemmbausteine gibt es zwar auch mit Figuren, aber eher, würde ich sagen, in dieser Richtung zum Aufbauen, ne? Und die Firma Blue Bricks, ich glaube, die kommt sogar aus Deutschland, die hat die Star Trek-Lizenz. Das heißt, wenn man jetzt mal keine Legos bauen möchte, sondern mit Klemmbausteinen bauen möchte, dann kann man bei der Firma Blue Bricks Sets mit Klemmbausteinen bekommen und sich dann zum Beispiel Raumschiffe aus dieser Star Trek-Lizenz bauen. Und die haben von allen so halbwegs, wer Star Trek mag, von allen halbwegs bekannten Schiffen kleine, mittlere und wirklich große Modelle. Und das zu einem relativ guten Preis, wenn man den Steinepreis vergleicht mit anderen Firmen, die Klemmbausteine herstellen. Und ich habe mir geholt, als für Weihnachten nichts ganz Großes, 489 Teile, die USS Enterprise E, das ist die aus den Filmen, außer dem ersten, wo die alte kaputt geht, also die neueren Picard-Filme, sein neues Schiff, und die werde ich jetzt über Weihnachten schön zusammenbauen. Da gibt es aber auch wirklich andere tolle Modelle, und was ich ganz toll finde, dafür fehlt mir gerade der Platz, halt auch wirklich große Modelle von den Enterprise, von der Enterprise, von der Defiant oder von Deep Space Nine. Also wer gerne mit Klemmbausteinen baut und Star Trek mag, der wird da auf jeden Fall fündig.
Daniel, also du hast es wunderbar erklärt, die Problematik zwischen Klemmbausteinen und Lego. War ein Genuss, dir zuzuhören.
Ich habe da auch sehr viel Respekt davor, weil ich nicht möchte, dass sich irgendwelche Firmen hier falsch wiedergegeben fühlen. Aber wie gesagt, ich kann das nur empfehlen. Wer da ein bisschen guckt nach Klemmbausteinen, da gibt es sehr, sehr viele Anbieter. Und wenn man nur was bauen möchte oder nur Steine braucht, und die sind kompatibel, ne? Also bestimmt nicht offiziell, aber die sehen ganz genauso aus, die fühlen sich genauso an wie Steine von anderen Herstellern. Das heißt, in der Theorie, ich weiß nicht, ob es erlaubt ist, könnte man die Steine von dem einen in die gleiche Kiste wie die vom anderen tun, einmal umrühren und hat mehr Steine, ja? Also es ist genau das Gleiche. wer genau guckt, manchmal ist die Qualität schlechter. Es gibt auch Hersteller, wo die Qualität besser ist als das. Aber ich glaube, wer auf dem Niveau sich mit Lego oder Klemmbausteinen im Allgemeinen beschäftigt, der kennt sich da auch aus. Gibt es echt tolle Sets zu gucken, also gerade bei der Firma Blue Bricks sind einige sehr tolle Sets, die verglichen mit, was die Steine anzahlen, mit anderen Sets von anderen Herstellern auch ganz attraktive Preise hat.
Also ich werde heute Abend nochmal bei Blue Bricks nochmal nachschauen. Ich bin gespannt.
Schau dir mal die Burg Blaustein an.
Burg Blaustein, okay.
Das muss ich nochmal ein bisschen erzählen, das ist ein Set, das fängt mit einem Burgset an. Und dafür gibt es Erweiterungen zu kaufen, wo du die Burg dann ausbauen kannst und quasi in der Zeit weiterentwickelst. Also für weitere Epochen werden dann Anbauten gemacht, ja, oder Säle ausgebaut oder kommt nochmal ein Turm hin oder sowas. Und dann kannst du dir ein riesiges, massives Set bauen. Das ist auch nicht ganz, also billig ist es nicht, ne? Ich muss mal gerade gucken, wo man da liegt. Ja, aber genau, also ich kann das jetzt einfach mal sagen, also bei der Burg Blaustein, dem ersten Set, was es da gibt, fängst du an mit 5250 Teilen für 200 Euro.
Scheiße.
Das Ding ist
aber massiv. Der Preis geht ja noch.
Der Preis, also wenn man das mit anderen Anbietern vergleicht, und wenn du auf der Seite guckst, also, und das ist dann, geht dann weiter, dann baust du die Vorburg, dann kriegst du das nochmal 5000 Teile. Und dann baust du die Saalbauerweiterung, wo so ein riesiger Saal hinten drauf kommt, wieder 5000 Teile. Und ich wusste vorher nicht, dass es das Wort gibt, die Horde ist nochmal das gleiche. Ne? Und ja.
Aber das heißt, du brauchst wirklich so ein Hobbyzimmer dann dafür, ne?
Für diese Burg ja, deshalb würde ich mir die auch niemals persönlich holen. Aber ja, und die haben halt an Sets alles Mögliche. Was ich jetzt nicht so toll finde, die haben auch so Militärsets und sowas aus Klemmbausteinen. Aber die haben wirklich, wenn du eine Themenwelt hast, wo du sagst, das gefällt mir, das würde ich gerne bauen. Sei es irgendwie Wilder Westen, Dinosaurier, chinesische Welt oder eher so in den Technikbereich oder halt auch Star Trek oder andere Science-Fiction-Sachen, da haben die echt einiges zu bieten.
Ja, mega.
Und ich frag mich gerade, ob die sogar Battleship Galactica haben. Das habe ich nicht so richtig verfolgt, aber das eine Schiff sah gerade so aus.
Ich guck da. Also wenn sie Battleship Galactica haben.
Ja, haben sie.
Boah, ich glaube, ich mache mir noch ein zweites Weihnachtsgeschenk.
Also, die haben hier zum Beispiel das große Mutterschiff mit so kleinen Mini, die haben ja diese Schiffe, diese Mini-Dinger gehabt. Ja, aber ja. Eines von diesen großen Schiffen 2700 Euro und 120 Euro. Was bei denen übrigens ganz toll ist, die Steine bei denen sind die meisten bedruckt und nicht, du musst sie nicht bekleben. Also es soll ja andere Klemmbausteinhersteller geben, wo das auch mal vorkommt, dass man dann Aufkleber da drauf kleben muss. Hier nicht. Hier ist fast immer alles bedruckt.
Mega.
Ja, aber doch, die haben, also ich weiß nicht, ob sie die Lizenz offiziell so nennen. Ich hoffe, ich bin jetzt gerade nicht in irgendwas reingerutscht. Also sie haben Schiffe, die für mich als Laien so aussehen, als wären sie aus Battlestar Galactica. Und
also ich werde heute Abend mal die Blue Brick Seite suchten. Ich sehe schon, das ist wieder so ein Kaninchenloch, ja, was sich da auftut.
Aber du kannst mal gerade kurz, machen wir jetzt mal gerade ganz schnell live. Ich habe dir jetzt mal, weil dann kannst du das mal kurz bewerten, ob ich Unsinn erzählt habe, dir einen Link geschickt in der Sandra-App. Und dann kannst du mir ja kurz sagen, ob, aber ich vermute schon, dass das...
Großes Mutterschiff. Ja, ich würde auch sagen, sieht aus wie das Mutterschiff von Galactica.
Genau.
Battleship Galactica.
könnte dasselbe sein. Wir haben nicht gesagt, liebe Anwälte, dass es dasselbe ist.
Ja, aber das muss von denen sein. Guck mal, weil die schreiben inklusive 4 Mikroraumschiffen, 3 Viper und 1 Centurion Raider. Also wenn das nicht das sind die Bezeichnungen von den von Galactica.
Und wenn du nur mal, ich schick dir mal hier noch mehr für dein Rabbit Hole. Das ist zwar ein schrecklicher Firmenname, aber sehr, sehr coole Sets. Wenn wir jetzt schon beim Thema Klemmbausteine sind, die Firma Funhole baut auch mit Klemmbausteinen und die hebt sich davon ab, dass sie immer Beleuchtung mit dabei haben. Aber sie haben auch sehr schöne Sets, da kann man sich auch mal was angucken. Wobei da die mit Beleuchtung
Oh, die
sind.
sind ja noch cooler drauf. Aber ich glaube, Klimmbausteine kommen bei uns in den Gusum. Oh.
Ja, jetzt kommt der nächste
Ja, ich
Anbieter. Ich
werde.
schicke dir jetzt aber auch gerade nur die guten Anbieter. Das hier, aber jetzt kriegst du, da bist du, glaube ich, schon halb im Gefängnis, wenn du das kaufst. Weil wenn du da die Sets siehst, da haben die garantiert die Lizenz nicht gekauft. Es gibt da auch Mold King. Und ja.
Von Star Wars haben sie die nicht, ne? Die
Ich gehe,
Lizenzen.
also ich weiß es nicht. Ich würde nur sagen, da sind Dinge, die sehen sehr stark aus, als würden sie wären es Lizenzprodukte. Ja, wobei sie haben ja auch zum Beispiel Hogwarts. Also sie schreiben sogar Hogwarts.
Ja.
Und das sind dann auch wieder Sets. Ich weiß nicht, wie viele Teile sind das hier. 6.862 Teile. Für $300. Das ist natürlich viel Geld, aber es ist für Klemmbausteine verhältnismäßig günstig, wenn man es so vergleicht, ne?
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und die bauen da halt. Ja. Wobei man muss immer mit den Anbietern so ein bisschen gucken, was die so, wie die Steinqualität und sowas ist.
Na gut, aber du hast mir jetzt keinen Scheiß geschickt, oder?
Ich habe Mold King habe ich noch nicht ausprobiert. Davon habe ich nur gehört. Ich glaube, dass die okay sind.
Okay.
Sonst einmal im Internet
Aber
googeln und ja.
geil, die Bewertungen sind auch hier geil, Kommentare. Die haben eine tolle Klemmkraft.
Das ist bei diesen Lego Shop. Ich hätte mich versprochen, ich hätte beinahe ein Produkt einer Firma hier mit reingebracht. Das ist bei diesen Klemmbausteinen wichtig. Also es gibt halt Anbieter, gerade wenn so, je nachdem, wo die herkommen, wo die Steine halt nicht richtig zusammenklemmen. Weil du willst aber, dass du zwei Steine aufeinander machst und die halten. Deshalb ist
Ja, stimmt.
Klemmkraft was Wichtiges. Aber ja, es ist ein Rabbit Hole. Ja.
Ah, ich glaube, ich werde einfach mal. Ja, vielleicht will ich meine Weihnachtseinkäufe nochmal umwerfen. Ich meine, nächstes Jahr ist auch nochmal Weihnachten. Und man kann die Geschenke ja für nächstes Jahr auch einlagern.
Ist jetzt für dich oder für deinen Mann?
Naja, ich mache das so, wie das eine gute Ehe ist. Man schenkt immer das, was man selber haben möchte, dem Partner.
Ah, und was wird das jetzt? Das Mutterschiff.
Zum Beispiel.
Ja, aber ist ja halt, ne?
Ah,
Oh Gott.
ja. Oh, die haben sogar vom Bluebricks so das A-Team-Auto.
Wird wahrscheinlich nicht so heißen, aber ja. Ich habe immer das Gefühl, dass man schon mit der Bestellung halb im Gefängnis ist. Aber, das ist so. Aber also bei Blue Bricks kann man auch mal den YouTube-Kanal verlinken. Die stellen das schön vor. Die machen das immer mit den Designern zusammen und stellen die Sets vor. Und ja.
Ja, oh, sogar ein Schlachtschiff Bismarck.
Ja, genau. Da geht es diese Kriegsschiffssachen und sowas. Das ist so.
Und Flugzeugträger. Ach ja. Okay, wir schweifen aber ab. Wir haben zurück zum Podcast.
Ja, die Sandra ist gerade in ein ganz, ganz tiefes Rabbit Hole reingefallen. Ich bin ganz überrascht, dass du das alles nicht kanntest. Also das ist.
Nein, also mal so, ich habe ja, hab mich mit Klemmbausteinen halt nicht so beschäftigt. Ich kenne da halt nur die eine Firma aus Dänemark. Und ja, das war die Welt für mich mit Klemmbausteinen. Also ich habe das, also bei Weihnachtsfeiern fand ich das immer eine coole Familie, wo die Kinder noch klein waren, habe ich gerne mit denen gespielt, aber ich habe das jetzt mit zu Hause jetzt nicht auch nicht gut. Ich muss auch sagen, dass mir die dänischen Klemmbausteine-Set halt auch zum Teil auch ein bisschen zu teuer waren. Und man hat von den anderen Klemmbausteinherstellern immer halt seine Vorurteile gehabt, ne?
Ja, genau. Also
Darum
es
habe ich mich
ist ja.
damit nicht beschäftigt.
Aber es ist halt manchmal, wenn man einfach nur gerne baut, ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man damit spielen möchte. Ja, sondern man möchte das Display-Modell haben, damit man sich das irgendwo schön hinstellen kann. Ja, dann.
Ja, genau, und ich bin halt da, also bei mir ist es eher so, ich baue das mal, guck mir das 2, 3 Tage an, dann wird das wieder auseinandergebaut und dann halt weitergegeben, ne?
Achso, ich lasse die ja dann irgendwo stehen. Also kennst ja, du kannst ja mein Arbeitszimmer, da waren die ja alle.
Ja, genau. Und von daher, ja. Also, ja, das ist halt einfach eine andere. Ich meine auch mit dem Puzzle. Ich puzzle auch total gerne, aber wenn ich das Puzzle mal fertig habe, dann kommst du halt auch in die eBay-Kiste und geht's weiter.
Ach so, ja, gut, das kann auch man nicht. Ich meine, hier bei den Sets kann man sich halt überlegen, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin voll der Galactica-Fan und das Schiff sieht so ähnlich aus. Ich stelle
Ja,
mir
ich
das
finde
jetzt
es
ins
halt,
Büro, ne?
ich finde es halt geil zu bauen, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das jetzt unbedingt irgendwo hinstellen würde, ne?
Ja, das ist ja auch, ja, kann ich verstehen.
Also, das ist eher das, was mich da so ein bisschen abhält. Aber die haben schon ein geiles Set hier. Ah.
Du musst später mal ein bisschen gucken, welche Teile, also Bluebricks verwendet von verschiedenen Herstellern die Teile. Da würde ich immer noch mal kurz vorher googeln, ob man da irgendwas wissen sollte.
Ja, okay. Also nicht einfach loskaufen, sondern doch einen Double-Check machen, ja.
Ja, du nach 3, 4 Mal googeln hast du alle Anbieter durch, die da so in Frage kommen, oder nach 4, 5 Mal. Es ist jetzt nicht so, dass da jedes Set einen anderen Hersteller hat. Ja,
Ja, okay.
aber ich würde mal, je nachdem, ich weiß jetzt, ne, also, ich gucke mir bei den Sets oft sowieso noch ein Review an vorher. Ne? Gibt es sehr viele Kanäle bei YouTube, hier Held der Steine oder Merlins Steine, wo die diese Sets vorstellen. Und dann weißt du halt, sind die Farben vernünftig? Passt das so von den Bautechniken, macht das alles Spaß, das zu bauen, ja? Weil das
Ja,
fertige
klar.
Modell sieht ja gut aus, aber es kann halt auch sein, dass dein Modell total doof zu bauen ist, weil die Bautechnik total schrecklich ist. Von daher würde ich da vorher einmal gucken, das würde ich aber auch bei Lego machen, ne? Also einmal schauen, ob das überhaupt so passt, was man da haben möchte. Damit es auch Spaß macht.
Alles klar.
So, nachdem was für zum Basteln da war, gibt's jetzt was auf die Ohren.
Genau. Und ich habe, glaube ich, in einer der früheren Folgen euch den Podcast Cui Bono empfohlen. Der ist jetzt mit der zweiten Staffel rausgemacht. In der ersten Staffel ging um Kim Jebsen. Und in der zweiten Staffel geht jetzt um den Drachenlord. Einmal halt, wie seine Entstehung, wie sein YouTube-Kanal entstanden ist und wie dieser ganze Hate oder dieser Drachenlord-Jagd halt entstanden ist und auch über seinen Zivilprozess vor Gericht. Was ich sehr cool finde, ist halt, dass halt mehrere Seiten halt beleuchtet werden von dem Fall. Und dass halt auch so gesellschaftskritische Fragen halt gestellt werden. Und da ist eigentlich, aus meiner Sicht kommt da jetzt auch nicht so unbedingt heraus, ob der Täter oder Opfer ist. Ja. Beziehungsweise ich würde eher interpretieren, aber das ist meine persönliche Interpretation, dass er mehr Opfer ist als Täter. Und ist aber interessant gemacht von der Produktion her und gibt so ein bisschen mehr, also beleuchtet nicht nur den Fall, sondern guckt auch so halt links, rechts und darüber hinaus, was eigentlich drumherum ist und was eigentlich welche gesellschaftlichen Mechanismen halt oder sozialen Mechanismen halt erfahren. Von daher, wenn ihr in eurem Podcatcher eine leere Liste habt, dann ist das halt ein schöner Podcast, um sich da reinzuhören. Vor allem, das ist halt eine Staffel, das heißt, es ist halt auch limitiert an Folgen. Deswegen meine Hörempfehlung
Klingt
für
spannend, ja.
nach Silvester.
Okay. Und jetzt das große Streitthema am Anfang angekündigt.
Genau. Oh. Und das sollte heute eine kurze Folge werden, ne?
Hat niemand gesagt. Hatte ich auch nicht das Gefühl. Also ich bin nur froh, dass ich gesagt habe, lass uns nur ein Thema machen. Wir haben da genug anderes.
Da hast du vollkommen recht. Und ja, Weihnachtsfilme. Ich hatte Sonntag Treffen mit Freunden gehabt und das Thema war Weihnachtsfilme. So bei manchen Klassikern waren wir alle alle derselben Meinung, was Weihnachtsfilme sind. Doch dann dann kam ein großes Streitthema und dann dachte ich mal, also ich müsste mal mit Daniel mal im Podcast so um die Weihnachtszeit herum, also jetzt mal diskutieren. Ja, was sind deine klassischen Weihnachtsfilme?
Klassische Weihnachten, also jetzt antworte ich mal nicht mit dem gehässig lustigen, nerdigen. Für mich ist, also Filme, die ich an Weihnachten gucken will, gibt es einen, das ist Der kleine Lord. Den gucke ich in der Originalfassung an Weihnachten sehr, sehr gerne. Das hat persönliche Gründe, weil ich den mit meiner Kindheit und Großeltern und auch mit meinen Eltern so ein bisschen verbinde. Und der ist. Also den guckt man jetzt nicht unbedingt hier, weil die Handlung irgendwie so mega oder sowas ist oder so. Das ist ja immer das Gleiche, ist ja nichts. Ist ja sogar ein sehr kurzer Film, finde ich. Aber den gucke ich gern. Das ist für mich ein typischer Weihnachtsfilm.
Also, wenn das um Nostalgie geht, dann wäre es mein typischer Weihnachtsfilm, wie heißt der, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel.
Für meine Frau auch, ja. Den haben wir schon
Also,
geguckt.
das ist halt der Film, der in meiner Kindheit immer zu Weihnachten lief und wir immer geschaut haben. Und ich gucke ihn aber auch halt gerne, also zumindest von der Filmmusik, also ja, von den schauspielischen Leistungen heutzutage, dann ist ja nicht gut gealtert, aber von der Aufmachung her, von Musik, ist schön gemacht.
Ja, und sonst, was hast du noch sonst so für Weihnachtsfilme?
Was sonst für mich so klassische Weihnachtsfilme sind, die ich halt mit Weihnachten halt verbinde, ist Kevin allein zu Hause. Dann Stirb langsam.
Ja, ist auch ein Weihnachtsfilm. Ja.
Genau, und da wurde am Sonntag entrüstet, was hat Stirb langsam denn mit Weihnachten zu
Nee, das
tun?
sind der erste
Nur
und
weil
der
das halt zu Weihnachten
zweite.
war.
Ja, der erste und der zweite ist genau derselbe Grund, warum Iron Man 3 ein Weihnachtsfilm ist. Weil der auch an
Also
Weihnachten,
das musst du
also
mir erklären, warum ist Iron Man 3 ein Weihnachtsfilm?
aus demselben Grund wie Stirb langsam. Weil der Film zeitlich um Weihnachten passiert. Also das, die Handlung.
Okay. Okay. Ja, ich hätte gedacht, dein typischer Weihnachtsfilm ist Herr der Ringe, weil du es immer um Weihnachten herum guckst.
Ja, das wollte ich noch erwähnen. Herr der Ringe ist Weihnachtstradition bei mir in der Familie. Also die Familie, meine Frau und ich und unser Nachwuchs hat halt keine Wahl die ersten Jahre. Normalerweise gucke ich über Weihnachten immer Herr der Ringe in der Special Extended Edition. Also das volle Programm. Ja, das ist für mich so ein typischer Film, den ich Weihnachten gucken will.
Naja, Sonntag wurde argumentiert, nur weil Stirb langsam zufällig über die Weihnachtszeit spielt, heißt es noch lange nicht, dass es ein Weihnachtsfilm ist. Und dann ist nämlich der Streit ausgebrochen, weil die Person nämlich tatsächlich lieber als für mir verkaufen wollte als Weihnachtsfilm. Und da habe ich dir gesagt, ja, aber das kann ich auch argumentieren, nur weil der Film zufällig war und die Weihnachtszeit rumspielt, ist es nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm.
Das sehe ich genauso. Also es ist halt einfach, also Herr der Ringe, gut, man könnte argumentieren, dass ein weißer, so ein Typ mit einem langen weißen Bart, der eine wichtige Rolle spielt, aber es ist nicht der Weihnachtsmann, ja. Wobei er ist mit so kleinen Wichten unterwegs, die seine Wichtel sein. Egal, also das hat ja auch nichts mit. Es sind ja einfach Filme, die man emotional, also die man entweder gerne guckt zu der Zeit. Ich kenne auch viele Leute, die gucken sich an Weihnachten oder in der Adventszeit das Marvel Cinematic Universe immer noch mal komplett an. Was auch von Jahr zu Jahr schwerer wird, aber ne, kann man ja auch
Ja.
machen. Wenn man das einfach gern zu dieser Zeit macht, wenn man die Filme gern zu der Zeit guckt, finde ich das okay. Und ich würde jetzt auch nicht Stirb langsam gucken, oder auch, aber auch tatsächlich Liebe würde ich auch nicht gucken, um irgendwie eine Weihnachtsstimmung zu bekommen. Dafür habe ich dann den kleinen Lord oder hier Aschenbrösel, drei Haselnüsse oder drei Haselnüsse für Aschenbrösel heißt das, ne?
Ja, genau.
Solche Filme, weil man damit irgendwie eine Kindheitserinnerung verbindet und das dann einfach schön ist, das zu gucken. Aber ja.
Ja, auf jeden Fall, ja, interessant. Ja, lieber Zuhörer, wir würden auch uns interessieren, was sind eure Weihnachtsfilme? Oder was waren eure Weihnachtsfilme? Und große Frage, stirb langsam, Iron Man 3, sonst sind das Weihnachtsfilme.
Genau. Genau. Was kein Weihnachtsfilm ist, ist Iron Sky. Wer damit anfängt, kriegt hier Podcast-Verbot,
Was denn, wenn die Leute damit eine emotionale Verbindung bei Weihnachten haben?
ja. Ja, gut. Wenn mir das jemand. Ja, gut, das darf natürlich jeder.
Aber jeder Jack ist anders.
Das stimmt, ja.
Also ich bitte hier ein bisschen mehr Toleranz, ne?
Ja, manchmal frage ich mich, ob ich da auch tolerant sein muss, aber ja.
Alles gut,
Grundsätzlich
alles
gerne.
gut.
Ich mag ja alle Hörer, auch die. Ich mag ja sogar die Sandra, obwohl die Iron Sky mag, ja.
Der ist halt ein bescheuerter Film, den man gerne guckt.
Den du gerne guckst, ja. Ach, sehr
Ja.
schön.
Ja.
Wir haben es
Ja gut, ich
geschafft.
gucke ja auch gerne Walking Dead, so ist das ja nicht, ne?
Ja, das ist ja auch
Axel
alle
hat drei
gut.
Kreuze gemacht, wo ich gesagt habe, dass Walking Dead jetzt vorbei ist.
Ja, da kommen ja irgendwelche Spin-offs noch und wer weiß was alles.
Ja, habe ich ihn auch schon gesagt und Ja gut, egal. So, liebe Freunde der Nacht. Wenn ihr diese Folge hört, habt ihr schon Weihnachten gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Weihnachtsfest gehabt, keine Unfälle. Baum steht noch, Haus ist nicht niedergebrannt. Wenn ihr die Folge hört, steht Silvester vor der Tür, hoffentlich. Daher ein kommt gut ins neue Jahr und wir hoffen, dass wir euch nächstes Jahr wieder hören. Wir
Also
lesen.
ihr uns, wenn wir euch hören,
Ja,
ist was
also
kaputt.
ja. Und wir von euch was lesen, so. Genau. Weihnachten, ja. Daniel, hat Spaß gemacht. Und ich
Ja.
hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Wir sehen uns, wir hören uns. Von mir auch. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt jetzt zwischen den Jahren und auch an Weihnachten. Und so wie ihr es am liebsten habt, mit den Filmen, den ihr mögt. Und ja, fürs neue Jahr nur das Beste. Wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf mit der Sandra. Ja, irgendwann werde ich sie noch bekehren, was vernünftige Softwareentwicklung und so angeht. Und ihr seid live dabei. Nein, ich freue mich da immer gerne. Das macht jedes Mal Spaß. Und auch wenn wir nah dran sind, es wird nicht die längste Folge des Jahres.
Gut, dass du noch
Außer,
schneiden musst.
ja, aber, nee, ja, weil. Sonst müssten wir jetzt noch 7 Minuten oder 8 Minuten dranhängen. Und
Nein, 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 nein,
nee,
nein.
das kommt
Wir
nicht.
müssen das nicht künstlich verlängern.
Nee, das. Ihr habt ja aber gut durchgehalten. Jetzt wünschen wir euch nur das Beste. Denkt dran, wenn ihr Zeit habt zwischen den Jahren, gerne mal eine Bewertung irgendwo hinterlassen. Wir freuen uns auch über jedes Feedback und jede Rückmeldung. Gerne bei Mastodon oder bei Twitter oder ihr kommt in unseren Discord vorbei
Oder
und
per
schreibt mit uns.
Brieftaube.
Brieftaube, Kontaktformular sollte immer noch funktionieren. Als guter Ready-for-Review-Hörer dürft ihr es auch gerne mal für uns testen, ob es noch klappt. Und wir hatten ganz viel Spaß mit euch dieses Jahr. Ist schön, der Podcast ist ein bisschen gewachsen und gibt mehr Interaktion. Das macht uns dann umso mehr Spaß und wir freuen uns auch, wenn es euch gefällt. Genau. Und von daher, bis dahin, macht's gut. Wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.
Bis dahin, tschüss.